Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, nach der Unterbrechung vom letzten Mal des Feiertags darf ich Sie wieder herzlich begrüßen. Wir setzen fort, aber vielleicht sind auch noch ein paar Worte der Rückerinnerung ganz nützlich und vielleicht haben Sie auch Fragen vorab, aber möchte ich nochmal bekräftigen, dass wir also das nächste Mal werden dann Listen rumgehen und das Organisatorische wird dann auch noch klarer werden für die Exkursion in diese Hallen für neue Kunst nach Schaffhausen vom 5. Juni, mittwochs. Also früh morgens Hinfahrt für Sie, spätabends Rückfahrt und dann Schaffhausen, das ist bei Singen, das liegt fast am Bodensee, bei Konstanz ungefähr.
Sie wollen einen Tag hin, am einen Tag.
Na, ich nicht, Sie, weil die über. Ich habe einen anderen Weg. Wir treffen uns in Schaffhausen, das ist aber nicht der Grund. Der Grund ist, dass es erfahrungsgemäß mit Übernachtungen, also ich hatte das einmal gemacht mit einer Übernachtung, da werden aber sämtliche Mitglieder der Kunsthochschule wahnsinnig. Weil sie ja Zuschüsse kriegen, da muss man sich fest anmelden, da muss man es organisieren und dann springt wieder einer ab und so, dann ist ein endloses Hin und Her. Deshalb, wenn wir einen Bus nehmen, aber das sind Dinge, die müssen dann diejenigen noch besprechen, die mit Thomas Hensel, der ja mitkommt, das Organisatorische klären wollen. Das ist durchaus machbar, ob das vernünftig ist, ist wieder eine andere Frage. Aber wir müssen dahin. Wir wollen diese Sammlung sehen. Das ist ganz wichtig für unseren Zusammenhang. Und der Rest ist dann nach Absprache, Ideen und Verbindlichkeit kann man da alles Mögliche organisieren. Und wir sollten das nächste Mal dann erstmal eine Liste rumgehen lassen mit denjenigen, die wirklich mitkommen wollen. Und dann kann man mit denen zusammen dann in einem Treffen das entsprechend organisieren. Das ist natürlich schon eine Unternehmung. Vielleicht finden sich ja auch Leute, die dann irgendetwas mitorganisieren bezüglich Übernachtungen. Aber wie gesagt, also das ist, wenn das offiziell über die Kunsthochschule dann läuft und sie auch Zuschüsse kriegen, weil es ja eine Exkursion ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung, werden solche Dinge eben dann sehr, sehr kompliziert. Deshalb war die Idee, das ist durchaus machbar, ja, weiß nicht, 2x5 Stunden oder so wird das schon dauern, oder 2x, ja, gut. Also, das werden wir nächstes Mal besprechen, etwas genauer. Ich denke, man sollte sich erstmal nicht abschrecken lassen, davor mitkommen zu wollen, jetzt unabhängig davon, ob man das in einem Tag macht oder wie das dann aussehen wird. Das ist auch immer eine Kostenfrage, eine Zeitfrage, eine Organisationsfrage. Nur das Datum steht fest, 5. Juni in der Sammlung für Hallen für neue Kunst. Damit verbunden möchte ich auch sagen, wegen der Leistungsscheine, ich werde dann auch hoffentlich das nächste Mal ein Blatt rumgehen lassen, da kriegen Sie drei, also Vorschläge, respektive eines wählen Sie dann aus für den Leistungsschein. Das erste wird sein, eben ein Porträt eines Werks und Künstlers aus dieser Sammlung, verbunden mit Recherchen, das ist die eine Möglichkeit, das ist diejenige, die sicher die beste ist, die interessanteste, weil man auch von einem originalen Werk ausgeht, von einer Bildbetrachtung, die man selber erarbeitet und dann von einigen Zusatzinformationen. Das wird alles sehr genau beschrieben werden. Für diejenigen natürlich, die auch nicht mitkommen können, fällt das sowieso weg. Dann gibt es einen Vorschlag der Zusammenfassung und argumentativen Zusammenfassung eines Buches über die Legende des Künstlers, das ist die Entstehung des Künstlerbildes. Und das dritte wäre wieder ein anderer Typus, das wäre eine ausführliche Ausstellungsbesprechung. Es gibt hier ab Ende Mai im Wallraf-Richartz-Museum, das ist dieser Neubau, von dem man nicht weiß, ob man ihn Architektur heißen soll oder nicht. Hier in Köln im Wallraf-Richartz-Museum gibt es ab Ende Mai eine ziemlich groß und prominent angelegte Ausstellung, von der ich ja nun nicht weiß, ob sie das hält. Aber es ist ein Thema, das hier auch behandelt wird, und zwar im Anschluss an das jetzige Thema. Und die lautet auch der Wettstreit der Künste. Da geht es um das Verhältnis von Malerei und Skulptur von Dürer bis Daumier, also mit auch glaube angekündigt wenigstens zahlreichen Meisterwerken aus verschiedenen prominenten Museen der Welt. Und dieser Wettstreit der Künste wird uns noch beschäftigen. Also das sind die drei Dinge, davon wählen Sie eins aus. Sie kriegen das nächste Mal hoffentlich dieses Blatt, wo das alles draufsteht, und dann wissen Sie sehr genau, was mit Ihrer Qualifikationsanforderung hier in unserem Rahmen oder im Rahmen unserer Lehrveranstaltung, was es damit auf sich hat. Ich denke auch, dass es dann nicht noch einen eigenen Vorschlag braucht, der natürlich nicht verboten ist, aber ich denke, dass man aus diesen drei Bereichen dann etwas auswählt, womit man sich beschäftigt. Es ist auch unterschiedlich angelegt, selbstverständlich klar, die Werkbetrachtung, Bildbeschreibung, das wird dann alles nochmal erläutert im Einzelnen, ist was anderes als die Zusammenfassung eines Buches, ja, das eine theoretisch-reflexive Arbeit ist, und ist noch einmal etwas anderes als eine argumentative Ausstellungsbesprechung, die dann wohl auch schon ein wenig das Studium noch des Katalogs impliziert. Aber das soll ja auch als Leistungsschein durchaus etwas sein, was über ein Protokoll und so weiter hinausgeht. Also soweit zur organisatorischen Seite. Und nun wieder die Frage oder die Aufforderung, also wenn Sie jetzt Fragen haben bezüglich des letzten Mals, dann sollten Sie die jetzt uns kundtun. Wir hatten nach dieser Betrachtung vielleicht kann man auch die Türe jetzt schließen, bitte, also einfach zu, dass es doch akustisch etwas abgeschottet ist. Wir hatten das letzte Mal nach diesen beiden Werkbetrachtungen zu Gordon Matta-Clark und zu Marcel Brodtars uns mit einigen Positionsbestimmungen der Moderne befasst. Ich hatte darauf hingewiesen, dass typisch ist für das 20. Jahrhundert keine Begrenztheit eigentlich mehr in der Materialbasis der Kunst, also die Stoffe der Kunst, die Träger, die Bildträger der Kunst erfahren eine ungeheure Ausdehnung. Das zweite ist, dass sich die Gattungen verbinden, mischen. Also man redet da auch schon von Intermedialität oder von Hybrid. Also Hybrid sind Kentauren, also Pferdmenschen. Ja? Das ist ein Hybrid. Zwei verschiedene Wesenseinheiten bilden eine Synthese. Wobei beim Hybrid immer wichtig ist, dass man den Ursprung noch erkennt. Das ist beim Pferdmenschen, also beim Kentauren, klassischerweise der Fall. Hinten Pferd, vorne Mensch, da sieht man zwei Einheiten. Das heißt, es ist nicht eine Synthese, die schon verschmilzt und etwas ganz Neues ergibt. Aber für die Künste ist also diese Hybridbildung im 20. Jahrhundert außerordentlich folgenreich. Und dann haben wir gesehen, dass man sich mit einer bestimmten Zahl von Grundfragen beschäftigt. Zum Beispiel Ursprung der Kreativität. Das ist mitnichten ein angeborenes Thema der Kunst überhaupt. Also was man naiverweise meinen könnte nach all den Durchläufen durch die Kreativitätskurse, die angeboten werden, meinen wir, also jetzt zu Recht, wir haben so das Bild, die Kunst, das ist dasjenige, was sich mit der Kreativität beschäftigt. Das ist aber eine Fragestellung, die erst im 20. Jahrhundert auftaucht, denn vorher gab es Kunstausbildungen, damit werden wir uns auch noch beschäftigen, die ganz einfach den Künstler als einen Berufsmann ausbildeten, der dann eben bestimmte Dinge herstellte. Und die Kreativität war kein eigenes Thema, sondern die Voraussetzung oder der Stoff, der Treibstoff, der das Ganze möglich machte. Dass man sich dann aber mit diesem Treibstoff explizit beschäftigt und fragt, was ist das überhaupt, woraus ist er zusammengesetzt, was ist denn diese Kreativität, das ist eine Fragestellung der Kunst des 20. Jahrhunderts. Die ganzen Versuche der Expressionisten zum Beispiel um 1905 sind da bahnbrechend, auch der französischen Fauve, die Primitivierung der Ausdrucksformen und die ganzen Versuche, die dann später auch theoretisch beschrieben worden sind von Künstlern wie Paul Klee oder Wassily Kandinsky, nämlich der Frage wirklich der elementaren Schaffenskraft oder einer bildnerischen Elementargrammatik. Man meinte damals auch, dass das Weltkunst sei in dem Sinne, dass bestimmte Farbklänge, bestimmte Rhythmen, bestimmte Formen alle Menschen gleich affizieren. Ja? Also dieses Weltkunstkonzept auf einer nicht durch die Akademien verformten und in die Irre geführten Ausdruckskraft, das war so ein Anliegen dieser Kunstbewegungen, und die beschäftigten sich dann natürlich mit der außereuropäischen Kunst, mit den Bildzeugnissen der anderen Kulturen. Wir hatten ja darüber geredet, wie das zu verstehen sei, Und wieso es ein gewisses Problem schon von Anfang an ist, dieses einfach als Formenschatz der Kunst zu verstehen, die als Kunst eben nur im europäischen Zusammenhang überhaupt verständlich ist. Wir hatten dann die Unterscheidung getroffen, dass es selbstverständlich innerhalb der Kunst bestimmte Ausdrucksformen gibt und dass es außerhalb der Kunst auch Kreativität gibt und vor allem andere Funktionen. Bildwerke der Stammeskulturen Afrikas oder auch Ozeaniens haben meistens eben keine künstlerische oder ästhetische Funktion, Zielsetzung in diesen Kulturen, sondern eine religiöse. Oft auch verbunden mit dem Ahnenkult. Oft sind diese Statuen auch wirklich oder die Masken Inkorporationen von Wesenheiten, Gottheiten, Geistern, eben auch Ahnen der Gestorbenen. Und diese Abbilder sind mediale Repräsentationen dieser Wesen. Man spricht dann ja auch von magischen Funktionen. In diesen Bildern wohnt dann etwas Magisches inne. Das, was sie bezeichnen, ist auch schon das, was in ihnen auch anwesend ist, mindestens teilweise. Wohingegen wir in Europa gelernt haben, dass Kunst ein artifizielles Zeichensystem ist. Ja, es sei denn, ich sage das nur nebenbei, also wir haben das eigentlich gelernt im Bereich der Künste, sagen wir, das ist alles konventionell und das sind alles nur Darstellungssysteme, die machen dann auf einer reflexiven Ebene eine Bildaussage. Und nämlich da dann, wo man von der Inkorporation von Gewalt spricht, durch Bilder, also Bilder wirken auf Persönlichkeitsdispositive, dann hätte man auch wieder eine solche magische Funktion. Die Bilder hätten dann magische Kraft. Sie verführen Menschen zu bestimmten Handlungen. Das wird ja jetzt breit, also auf einem eher bescheidenen intellektuellen Niveau, diskutiert, auch in der Öffentlichkeit. Das hat etwas zu tun mit dieser Auffassung, dass die Kunst ja nur konventionalisierbar sei. Man ist sich aber da doch nicht ganz sicher. Also wenn ich diese kleine Klammer machen darf, zwar sagte man auch von Seiten der Kirche, dass diese Darstellungen Gottes und des Gottessohnes und der Jungfrau Maria und des ganzen Heiligengeschehens ja nur Anschaulichkeitsmodelle seien. Also die stehen eben für die Geschichte, um die es dann wirklich geht. Das heißt, die Bilder haben keine Wesensbeziehung, sondern das ist so, wie sich die Menschen das vorstellen. Und die Künstler helfen den Menschen, Anschaulichkeitsmodelle zu finden. Ja, sie inszenieren diese Vorstellungsfunktion. Aber das ist nicht so, dass Gott im Bild selber präsent ist. Aber so ganz, ganz sicher war man sich dann doch nicht, ob es nicht so sein könnte. Und das macht aus diesen Bildern im christlichen Abendland etwas Ambivalentes. Einerseits nur Zeichen, andererseits doch Wirkkraft. Und wenn man mal ein bisschen an die Ränder des katholischen Bereichs geht und zum Beispiel beobachtet in bestimmten Teilen der russischen Kirche, zum Beispiel wir hatten das selber in den 80er Jahren gesehen, im Kloster Sagorsk südlich von Moskau, eines der Zentren der Gläubigkeit, der russisch-orthodoxen Gläubigkeit, dass dort Ikonen verehrt werden, ja, wirklich Bildnisse verehrt werden wie Gottheiten, dann wäre die eine Reaktion, also des Ethnologen, der sagt, aha, das ist eine primitive Stufe des animistischen Glaubens, das ist aber nicht eine sinnvolle Reaktion. Und die zweite ist, dass man sagt, ja, eigentlich ist das doch wirklich so in diesem komischen Zeichen, die also symbolisch und ikonisch zugleich sind, das heißt, da ist etwas Wesentliches drin von dem, was dargestellt wird, also sind die Bilder auch wundertätig. Und diese Funktion, die hat natürlich mit der Kunst nichts zu tun, sondern hat eben eine religiöse Funktion. Das heißt, die Expressionisten, Kandinsky besonders, der sich damit ja auch beschäftigt, aber auch Nicht-Expressionisten wie Malevich, der sehr stark nachgedacht hat über die Ikonen und der selber neue Ikonen schaffen wollte als nicht-figurativer Künstler, ein neues Naturerleben, aber durchaus im Sinne einer neuen Ikone. Das heißt, diese ganzen Künstler zwischen 1905 und 1920 beschäftigen sich sehr, sehr stark mit neuen Formzusammenhängen, neuen Ausdrucksweisen und auch eben auf dem Hintergrund der Frage, was ist denn das Verhältnis von Kunst und Kreativität? Dann beginnt man bei den Surrealisten bestimmte Dinge sich zu erschließen, zu entdecken, zum Beispiel die Kunst, die bildnerische Ausdruckskraft von Laien, ich sage das bewusst so. Laien können dann sein, also Menschen, die eben nicht verbildet sind, die nicht schon eine Berufsausbildung haben, als bildnerisch Schaffende, wie Kinder oder Außenseiter in der Psychiatrie. Nicht zufälligerweise sind die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts das Jahrzehnt des Surrealismus einerseits und andererseits der ersten Sammlungen und Veröffentlichungen der Kunst der Geisteskranken, wie man damals noch das unverblümt nannte. So hieß es auch in den Buchtiteln. Auch das ist typisch. Also die Frage, was ist eigentlich das bildnerische Schaffen, bevor es geschult wird? Das ist eine typische Fragestellung des 20. Jahrhunderts. Man hat sich dafür im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert und so weiter bis ins 15. Jahrhundert und auch davor schlicht nicht interessiert. Es war keine Frage. Dass diese Frage ins Blickfeld rückt, sagt etwas aus über bestimmte Umstände, die ich nur gestreift habe. Aber das muss man wissen, das bildet einen Hintergrund. Das heißt, die Kunst, wir behandeln hier ja Modelle, die es mit Lebensweisen und Lebensauffassungen zu tun haben, auch der Künstler. Ein solcher Künstler, der sich dem verschreibt, wird natürlich zu einer ganz anderen Figur als der Künstler davor. Eine weitere Variante war der Versuch einer Techno-Ästhetik für die Massengesellschaft, also Futuristen, haben wir auch nur gestreift, aber immerhin erwähnt. Das heißt, wie kriegt man jetzt in die Menschen, die also früher statisch und ruhig vor den stillen Bildern standen und meditierten oder versuchten, eine Botschaft zu entschlüsseln und das auf sich wirken zu lassen. Und nun sind aber dieselben Menschen, die also vielleicht im Museum noch ruhig sind, wenn sie in der Welt sind, im Alltag, vollkommen gefordert. Es gibt Eisenbahnen, es gibt motorisierte Verkehrssysteme, es gibt Zeitbeschleunigungen, es gibt das Fließband von Henry Ford in der Produktion. Das heißt, die Menschen sind unruhig, zappeln rum und können sich nicht mehr konzentrieren und so weiter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist die große Kulturklage, die ja auch heute wieder aufgelegt wird. Alles ist im Niedergang und die Menschen haben ihre Wurzeln, ihre Mitte, ihre Ruhe, ihr Zentrum verloren. Das ist die eine Reaktion darauf, also eine apokalyptische, wenn Sie so wollen, Kulturzerfallstheorien, die gibt es auch jede Menge, natürlich auch in Reaktion darauf, gerade in den 20er Jahren und weiter des 20. Jahrhunderts. Oder die andere wäre die futuristische Fragestellung. Wie kann man die Ausdrucksmöglichkeiten des Bildes, der Architektur, des Designs, auch des Films und so weiter so verändern, dass jetzt dieses neue Lebensgefühl auch zu einer neuen Ästhetik führt? Und die Kunst hat dann plötzlich die Funktion, die neuen Formen in die alten Menschen hinein zu impfen, ja, wenn Sie so wollen. Das ist eine missionarische Aufgabe der Kunst. Ja, die Kunst wird zu einer utopischen Kraft, sie will die Gesellschaft verändern oder die Mentalität, was auch immer. Auch das ist eine Frage des 20. Jahrhunderts, neue Funktionen. Also, wenn man das so zusammenstellt, kommt man sehr schnell dann auf die Kernmotive. Ausdehnung der Materialbasis, Verfransung der Künste, Hybridbildungen, Verformungen, neue Funktionsbestimmungen der Kunst, Besinnungen auf Ursprünge der Kreativität, auf universale Bildformen, transkulturell, Weltkunstwirkungen, direkte seelische Ausdruckskraft und die Funktionsbestimmung der Kunst als eine die Mentalitäten, die Vorstellung oder auch die Gesellschaft verändernde Kraft. Das ist der Hintergrund, den das 20. Jahrhundert uns aufgenötigt hat, zusammen eben mit den Fragestellungen, was ist Kunst? Ich hatte darauf hingewiesen und wir kommen auch gelegentlich nochmal darauf, dass diese Fragestellung früheren Epochen ganz unzugänglich gewesen wäre und dass die Beschäftigungen mit dem Schönen ganz anders gelagert sind. Und dann hatte ich Ihnen hier dieses noch vorgeführt, womit wir jetzt auch wieder einsetzen wollen, nämlich dieses frühere System Kunst hatte einen ganz einfachen Brennpunkt. Wir haben darüber geredet. Ich hatte Ihnen die Bilder gezeigt, einige Bilder von Fra Angelico. Das war ein wunderbares Beispiel, ein gläubiger Ordensbruder, ein Mönch, lebend im Kloster San Marco in Florenz, gleichzeitig einer der hochdotiertesten Künstler seiner Zeit, gefragt, umworben, hoch bezahlt. Ich hatte es Ihnen vorgerechnet, dass er für einen Auftrag 200 Monatsgehälter bekommen hat vom Papst. für einen Auftrag 200 Monatsgehälter eines durchschnittlich gutgestellten Handwerkers der damaligen Zeit. Das können Sie jetzt hochrechnen, ja, das sind auf heutige Preise gerechnet beachtliche Vermögen. Und die Frage war, wie kommt das, dass nun die Künstler aus dem Handwerk heraustreten? Das hat dann auch Implikationen für die Kunstausbildung und das ganze Bild. Damit werden wir uns anschließend beschäftigen. Und wie kommt es, dass Sie einen neuen Ort bekommen und was hat das zu tun mit dem neuen System? Und ich hatte Ihnen gesagt und ein bisschen vorgeführt, dass die, ja auch nicht nur erwähnt, sondern auch ein bisschen vorgeführt, dass die Künstler sich als Wissenschaftler verstehen. Die neue Rolle ist die eines Wissenschaftlers, und zwar eines Wissenschaftlers des Visuellen. Und tatsächlich gelingt es, ist nochmal angeschrieben, Filippo Brunelleschi als dem ersten in Florenz eine experimentelle Konstruktion der Zentralperspektive. Man hatte, das wäre Geschichte der Optik, damit beschäftigt sich der Kollege Zielinski ja nun sehr intensiv und ausführlich, aber da gibt es sehr viele Berührungspunkte. Was sind die optischen Systeme, die Auffassung vom Auge? Schon die Antike wusste sehr viel darüber, man sprach von Seestrahlen, man wusste, dass das Bild eine Art, ein Schnitt ist durch eine Seepyramide, die sich durch diese Linien ergibt, die das Objekt und das Auge, das Innere des Auges verbinden. Aber man ging beispielsweise in der Antike davon aus, dass dieser Schnitt durch die Seepyramide, wenn man ein Bild daraus macht, sphärisch abgebildet wird. Und deshalb gibt es keine korrekt konstruierten zentralperspektivischen Bilder aus der Antike. Und Brunelleschi ging von etwas anderem aus, nämlich dass dieser Schnitt durch die Seepyramide flach ist und nicht sphärisch, also nicht gekrümmt, sondern flach. Nun gut, das dient uns ja nur zur Veranschaulichung. Wir wissen, dass die Künstler jetzt Artisten der Illusion werden. Das heißt, die Bilder, und man kann das nun sehr leicht verstehen, die Bilder haben jetzt nicht mehr primär die Aufgabe, einfach auf symbolische Inhalte zu verweisen, sondern sie schaffen ein Anschaulichkeitsmodell, das vermeintlich so aussieht wie das, was wir außerhalb der Kunst sehen. Und das ist das Moment der Täuschung. Es gelingt, Bilder so zu malen, wie wir das sehen, wenn wir durch ein Fenster blicken. Leon Battista Alberti, der ist orange angeschrieben, das heißt, das können Sie nicht lesen, aber das ist auch nicht so schwierig, hatte ich ja erwähnt. Leon Battista Alberti, der als Universalgelehrter, Polyhistor, verschiedenste Disziplinen beherrschender, selber entwerfender Architekt, auch eben die Traktate schreibt und schon 1435 im Traktat über die Malerei den Künstlern den Rat gibt, ganz klar, ihr habt das Bild als ein Fenster zu betrachten, durch das wir hindurchschauen. Das heißt, die Bildgegenstände, die Objekte, die wir in diesen Bildern sehen, sind so zu verstehen, dass wir sie sehen, als ob wir durch ein Fenster schauen. Die Kunst wird zu einem als ob der visuellen Erfahrung des Alltagslebens, das heißt, die Bilder werden zu Täuschungen. Früher war der Bildhandwerker Leon Battista Alberti. Battista mit zwei T und einem B. Ja. Leon Battista Alberti, ein außerordentlich interessanter und wichtiger Kopf, der ja drei Traktate geschrieben hat, über die Malerei das erste, dann über die Bildhauerei und über die Architektur. Die sind auch ediert natürlich, diese Traktate sind außerordentlich folgenreich gewesen. Aber Alberti ist ja immer das Paradebeispiel für diese Renaissance-Figur. Also einer, der alles weiß, alles kann, sich mit allem beschäftigt, wie Athanasius Kircher dann später. Und eigentlich der Uomo Universale, dieser universal gelehrte Mensch der Renaissance, dem man immer Leonardo da Vinci unterschiebt, was eine vollkommen falsche Auffassung ist, auch gegen die Absichten Leonardos gerichtet im Übrigen. Eigentlich meint man Leon Battista Alberti. Und solche Leute, ja, die also die humanistischen Studien absolviert haben, juristische Berater sind, Berater der Päpste, Kulturpolitiker, eben Architekten, Bildhauer, Maler, Musiker, Sprachforscher. Es ist unvorstellbar, was diese Menschen in ihrem Leben alles gemacht haben. Und Alberti wurde eben berühmt, auch mit diesen Traktaten, weil er die allerjüngsten, das ist auch interessant, die allerjüngsten visuellen Erfahrungen der Künstler theoretisch verarbeitet hat. Das ist vielleicht ein Akzent, den man sich nochmal verdeutlichen sollte. 1421 realisiert Filippo Brunelleschi diese Experimente auf den Domplatz in Florenz. Das heißt, er sucht sich einen Standort, ich hatte es ja gesagt, dann malt er eine Bildtafel, die er mit einem Spiegel, der baut ein Gestell, diese Bildtafel wird gespiegelt, es gibt ein Loch, durch das man hindurchschaut und dann kann man das Bild anschauen und dann zieht man dieses Gestell weg und sieht genau dasselbe. Das ist das Experiment, das wurde dann auch beschrieben, das hat wirklich den Status eines wissenschaftlichen Experimentes, Überprüfung der zentralperspektivischen Darstellungstechniken. Daran schließt sich natürlich dann eine Geometrie an und die Künstler sind eben diejenigen, die sich mit Geometrie, Proportion, Anatomie etc. beschäftigen. Übrigens, Filippo Brunelleschi war ja nun auch ein interessanter Typ. Für unseren Zusammenhang, wenn Sie mir diese Klammerbemerkung gestatten, das sind ja die Pioniere. Das heißt, diese Pioniere sind ja noch nicht akademisch ausgebildet, weil es diese Art Akademie gar nicht gab. Das sind Pioniere, selbsternannte Pioniere. Es ist klar, wieso wollen sie? Sie wollen aus den Zünften raus, aus ganz simplen Gründen. Wenn man merkt, es gibt eine neue Auftraggeberschaft, zum Beispiel diese neureichen Bankiers der Medici in Florenz, die progressiv sind, ja, die auch über die bisherigen Klassenschranken hinaustreten und die auch zum Beispiel, oh, was für ein Skandal, durchaus zu den Künstlern ins Atelier gehen und mit ihnen philosophische Gespräche führen. Im Mittelalter undenkbar. Undenkbar. Ja. Die Handwerker sind die Handwerker und die Intellektuellen sind die Intellektuellen und die formulieren, was sie wollen und reichen das dann weiter und kontrollieren das. Dass aber ein reicher Auftraggeber wie diese diversen, dann sich Fürsten nennenden Medici, ja, die also mit dem Wollhandel in Europa und dem Zinswucher und so weiter reich werden und den Reichtum natürlich in die Kunst investieren, unter anderem und in sonstige dubiose Geschäfte, dass die nun den Künstler, zum Beispiel Sandro Botticelli oder solche Leute, das heißt, die gehen wirklich ins Atelier des Künstlers und diskutieren mit ihm wie in der Philosophischen Akademie Platons. Ja? Also diskutieren nicht jetzt über die technischen Seiten des Auftrags, sondern sie diskutieren über die Ansichten zur Welt. Und damit werden die Künstler natürlich auch aufmerksam darauf, dass sie eine ganz andere Rolle spielen als diejenigen der Bildwerker oder der Bilderzeuger, die einfach Anschaulichkeitsmodelle schaffen für schon feststehende Inhalte. Die Künstler werden jetzt beteiligt an der Entwicklung neuer Weltsichten. Und das merken sie. Und sie führen das auch vor, ja, in diesen ästhetischen Details, Fotonaturalismus. Plötzlich sind die Künstler in der Lage, richtige Blumen zu zeichnen und zu malen. Und das wird so ein neuer Standard. Und sie wollen raus aus den Zünften und wollen an die Höfe und sie wollen Sonderrechte. Weshalb? Klar, weil sie viel mehr verdienen, weil sie ein anderes Prestige haben, weil ihre Eitelkeit anders gefrönt wird, weil sie Macht haben und so weiter. Selbstverständlich die üblichen Antriebe, die Menschen in alle möglichen Richtungen treibt im Leben und auch eben Künstler. Also sie riechen Blut eigentlich in der damaligen Zeit. Sie merken, jetzt ist es soweit. Es gibt auch außerhalb der Kirche gute Auftraggeber. Es gibt auch genügend Auftraggeber, das ist ganz wichtig. Man kann die anfangen, gegeneinander auszuspielen. Man hat einen ganz anderen Spielraum. Das ist der Antrieb, den die Künstler haben. Dem kann man zur Kenntnis nehmen und sie sind außerordentlich ehrgeizig. Aber es ist eine Zeit, in der man auch sehr viel machen muss, um das zu erreichen. Ja? Und deshalb bilden jetzt neue Traktate und so weiter eine Rolle. Ich wollte nur sagen, Filippo Brunelleschi ist auch so einer der Pioniere, ausgebildeter Goldschmied in der Zunft, Handwerker in der Zunft. Und dann wird er ja berühmt durch diesen wirklich ingeniösen Bau der Kuppel des Florentiner Doms, die erste Konstruktion einer doppelschaligen Kuppel, die also nicht Massivbau ist, wie zum Beispiel das Pantheon in Rom in der Antike, sondern die eine Doppelschale hat. Man kann ja innen herumgehen. Er erfindet, wenn man das sagen darf, oder entdeckt oder findet einen neuen schnell trocknenden Mörtel. Und der Bauprozess dieser, das ist unglaublich, wie das gebaut worden ist, diese Domkuppel in Florenz. Wenn Sie sich diese Größe vorstellen, das war ja die erste dieser Größe, wieder nach der Antike, aber mit einem vollkommen neuen Konstruktionsprinzip. Und das hat Filippo Brunelleschi erfunden, mit einem schnell trocknenden Mörtel. Das heißt, man hat gebaut und immer da, wo es getrocknet hat, hat man dann das Gerüst aufgehängt, um weiterzubauen. Früher hätte man diese ganze zum Beispiel aufschütten müssen. Sie müssen sich ja vorstellen, wie kommen die Handwerker in diese Höhen. Und diese Leichtbauweise mit bestimmten Verstrebungen, Kraftablenkung und so weiter, ist eine Ingenieurmeisterleistung ersten Ranges. Deshalb ist ja auch nie, im Unterschied zu 90% des Baubestandes von Köln, der ja nach 15 Jahren schon verrottet ist und zum ersten Mal ersetzt werden muss, ist nie irgendetwas an dieser Kuppel gemacht worden. Das heißt, die hält. Das ist eine geniale Leistung. Brunelleschi ist also Architekt, er ist Ingenieur und das Interessante ist, er dirigiert noch den Bauplatz. Also er steht auf dem Bauplatz und dirigiert die Handwerker. Es gibt übrigens einen jahrelangen infamen Konkurrenzstreit, zum Beispiel mit Lorenzo Ghiberti, ebenfalls ehemaliger Goldschmied, der auch diesen Auftrag haben will und da wird über Jahre intrigiert. Ja, am meisten Zeit vergeht eigentlich bis die Entscheidung steht, wer kriegt den Auftrag. Auch das hat Parallelen zu heute, wie wir wissen. Und natürlich wurde auch geschmiert, selbstverständlich. Aber dann geht das sehr schnell. Und Brunelleschi ist eigentlich jemand, der diese Experimente überprüft. Er ist eigentlich Wissenschaftler. Er wiederholt Experimente, bis sie funktionieren. Er steht auf dem Bauplatz. Und deshalb macht er also 1421 auch diese Zentralperspektive, die dann von seinem Freund Masaccio angewandt wird als ersten. Und schon 1435 schreibt Leon Battista Alberti einen Traktat, wo er diese neuen visuellen Erfahrungen systematisiert, begründet, ausführt, prüft und dann zu Empfehlungen macht. Also nur 14 Jahre. Und das ist verglichen mit diesen auf lange Perioden hin angelegten Wissenszusammenhängen der Handwerker wirklich eine Revolution. Dieses auf die Gegenwart bezogen. Gut, übrigens Leon Battista Alberti, der auch Architekt ist, der macht das dann, der radikalisiert dann seine Position, ja, als intellektueller Künstler, hat er eigentlich den Aufstieg schon geschafft. Bei Brunelleschi ist es etwas schwierig, der ist eben noch Handwerker, der brüllt noch auf dem Bauplatz herum. Das ist eher eine, also damit kommt man nicht ganz weit in der Gesellschaft, ja, nach oben an die Pyramide, wenn man noch auf dem Bauplatz rumbrüllen muss. Aber Leon Battista Alberti schafft das schon. Er ist Architekt, aber er organisiert, er geht gar nicht mehr auf die Baustelle. Er arbeitet nur noch an der Zeichnung, am Entwurf. Er ist nur noch entwerfender Architekt. Und seine Pläne, die reicht er dann weiter an irgendwelche Leute, die das dann ausführen. Aber Herr Alberti, der macht sich die Finger nicht mehr schmutzig auf der Baustelle, der brüllt nicht mehr rum. Der hat es also geschafft, dann als Künstler wirklich autonomer Künstler im neuen Sinn zu werden, nämlich Wissenschaftler des visuellen Entwerfens. Gut, das ist das neue Bild. Und damit tritt der Künstler aus den Zünften heraus, er tritt aus der Kirche heraus, der Sache nach, und er sucht sich dann zunehmend neue Aufgaben. Nun müssen Sie auch Folgendes noch wissen, diese Emanzipation des Künstlers, man sagt, der Künstler ist frei, erst im 19. Jahrhundert, das stimmt. Wenn man die Freiheit negativ definiert, also frei von Bindungen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts mit, sagen wir, die Impressionisten. Ja, die Impressionisten sind, das ist die erste Generation der Maler, die wirklich auf dem freien Markt sich bewegen, nicht auf Auftrag arbeiten und eine völlig ungesicherte Existenz führen, was das Ökonomische anbetrifft. Also die soziale Organisation des Künstlers, die Ökonomie, erst Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt wirklich diese Freisetzung. Und man sagt immer, das ist der Demokratisierungsprozess und der Emanzipationsprozess der Kunst. Tatsächlich stimmt das. Die soziale Autonomie, auch erzwungen und auch frei gewählt, für die Künstler erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit den üblichen Folgen, dass die Künstler jetzt plötzlich erst nach ihrem Tod viel Geld verdienen. Das ist einer der Preise, die man zahlte für diese Autonomie. Wenn Sie sich das überlegen, Van Gogh und gutes Beispiel, aber auch die Impressionisten, das sind ja die höchst gehandelten Kunstwerke, ökonomisch auf dem freien Markt heute. Damals Billigware. Das heißt, vorher war es ja eben so, der Künstler verdiente zu Lebzeiten ein ungeheures Geld. Jetzt müssen sie leider erst sterben, bevor dann irgendjemand anderer an ihnen verdient. Vielleicht ändert sich das auch mal wieder. Darin drückt sich diese soziale Autonomie aus. Aber die ästhetische Autonomie, das heißt die Kontrolle, die Selbstbestimmung in Bezug auf die Ausdrucksmöglichkeiten, das heißt da, wo der Künstler im künstlerischen Bereich frei wird, die sind natürlich viel älter. Und das muss man wissen, dass die soziologische Emanzipation mit der ästhetisch-künstlerischen nicht einhergeht. Die ästhetische Emanzipation beginnt mit Giotto um 1300. Und im 15. Jahrhundert ist die so weit, dass eigentlich, also spätestens mit Figuren wie Andrea Mantegna oder Leonardo da Vinci und diese Heroen, Michelangelo sowieso, das sind Künstler, denen kann man nichts mehr vorschreiben. Man kann mit ihnen nur ein Thema ausmachen, ja, das geht. Das Thema, das sie bearbeiten und vielleicht noch ein bisschen das Material und was es kostet und wann es geliefert wird. Aber wie das wirklich gemacht wird und ob der Künstler das annimmt oder nicht, das ist dann also schon eine andere Frage. Also Ende, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist eigentlich dieser ästhetische Emanzipationsprozess vollendet. Man versucht dann immer wieder, in der Gegenreformation zum Beispiel, den Künstlern wieder vorzuschreiben, wie sie es machen sollen, aber so richtig gelingt das nicht mehr. Dann gibt es ja dann auch andere Länder, Holland mit dem freien Markt der Bilder und so, schon im 17. Jahrhundert. Gut, also das muss man wissen. Also dieses ist eine ganz folgenreiche Erfindung, die ja auch noch zur, also die Zentralperspektive im Kern ist es die Zentralperspektive. Denn, und jetzt kommt eine Überlegung, die Sie machen müssen, dann haben Sie schon sehr viel begriffen von diesem neuen Modell. Was heißt eigentlich Zentralperspektive? Also einmal haben Sie ja sehr schön hier nochmals dieses Bild von Piero della Francesca, der Name ist auch dort angeschrieben, auch einem der allerwichtigsten Maler des 15. Jahrhunderts, für diesen Gesamtzusammenhang und auch für die Lebensweise der Kunst, was ich Ihnen auch noch näher erläutern werde gleich. Piero della Francesca, also Perspektiven, er schreibt ein Perspektiven- und Proportionstraktat. Von Albrecht Dürer wissen wir ja, 1523, Unterweisung der Messung. Er publiziert ebenfalls ein Buch. Das heißt, nun, die Objekte werden analysiert, gemessen, verzeichnet und es gibt Rezepturen. Das ist eigentlich derselbe Prozess, der in der Computergrafik der letzten 20 Jahre gemacht worden ist. Noch einmal. Man hat ein Objekt, wie kriegt man eine Illusion hin des Volumens? Aha, man muss es belichten. Wie belichtet man gekrümmte Oberflächen? Also diese Fragestellungen finden Sie im 15. Jahrhundert durch die Künstler behandelt, auch in Traktaten. Sehr viele Künstler schreiben Traktate, publizieren Traktate. Es gibt übrigens auch ein Buch von Leon Battista Alberti über sehr komplizierte Rechenoperationen, Umrechnungen und so weiter. Ein Rechenbuch für Kaufmannsleute hat er geschrieben als Künstler. Das ist nicht ein Hobby, sondern das betrifft den Kern der Kunstpraxis. Denn wenn die Künstler neue Formen suchen, dann müssen sie sie in gewisser Weise auch berechnen. Also haben sie sich in unglaublicher Weise um diese Umrechnungsmöglichkeiten bemüht. Und das findet dann seinen Ausdruck in solchen Dokumentationen. Ganz eindrücklich sind natürlich diesbezüglich die Notizen von Leonardo da Vinci, der nun aber ein solcher Chaot war und auch öffentlichkeitsscheu, der ja, hat ja nichts publiziert, aber es gibt mehrere tausend Zeichnungen, wie wir wissen, die an verschiedenen Orten gelandet sind im Verlauf der Jahrhunderte und es gibt im Traktat, im sogenannten Traktat über die Malerei, gibt es unglaublich präzise Beschreibungen Leonardo da Vincis über die, und auch Berechnungen und auch Skizzen über die Belichtung von gekrümmten Oberflächen. Das sind Dinge, die kann man direkt in die Mathematik der Informatik für die Programmierung von Software übersetzen. Das ist ja auch gemacht worden. Also damit beschäftigen sich die Künstler mit diesem ganzen wissenschaftlichen Aspekt. Und das sind auch die Künstler, Leonardo da Vinci, die ja nun an der Anatomie außerordentlich interessiert sind. Und wie kommt man zu anatomischen Kenntnissen? Sie müssen sich vorstellen, der faktische, der empirische Körper der Menschen ist im Mittelalter ohne jegliches Interesse. Es gibt zwar Medizin, selbstverständlich, aber es gibt nicht diese Medizin zum Beispiel, ich gebe Ihnen immer dieses Lieblingsbeispiel, Universität Padua, Norditalien in der Nähe von Venedig. Universität Padua, eine der ältesten Europas, aus dem 12. Jahrhundert, hatte auch eine medizinische Abteilung. Meistens gab es eine juristische Abteilung, eine Sprachabteilung und eine medizinische Abteilung und natürlich die Theologie, die alles überformte. Medizinische Abteilung, man beschäftigt sich mit dem Körper. Man findet Leichen, man findet, dass Leichen und auch Objekte der Untersuchung werden müssen und man seziert. Nun gibt es eine Bestimmung in Padua, dass im Seziersaal nur die Mediziner, die Medizinprofessoren anatomische Untersuchungen machen müssen, während gleichzeitig oben auf einer angebrachten Kanzel ein Priester eine Messe für die Seele des Gestorbenen liest. Also das ist ein sehr gutes Beispiel für die Tatsache, wie die Gewichtungen liegen. Das sind auch, ich meine, diese Anekdote, man muss das sehr ernst nehmen, denn man hat sich ja beschäftigt mit der Seele, nicht mit dem Körper. Das sind alles sehr komplexe Themen. Wieso beschäftigt man sich heute mit dem Körper? Ist er eine Maschine? Und jetzt kommt die Neurologie im Übrigen und redet auch wieder vom Sitz, von irgendwas Verborgenem. Also das sind Themen, die sind schon sehr, sehr interessant. Aber dort war ganz klar, die Seele ist das Wesentliche und nicht dieses Gehäuse. Jetzt, wenn man nicht auf visuelle Modelle zurückgreifen kann, dann muss man die Kenntnisse erarbeiten. Wie erarbeitet man die Kenntnisse? Zum Beispiel von so etwas, ja, sagen Sie, durch Beobachtung. Das hat man bei der Zentralperspektive auch gemeint, dass, aber man kommt nicht auf die Konstruktion einer Zentralperspektive durch Beobachtung. Sonst wäre das in der Antike schon geschehen. Man hat es aber falsch konstruiert. Man braucht eine geometrische Methode, die auch mathematisch beweisbar ist. Viele Abstraktionsprozesse sind damit verbunden. Aber trotzdem, die Beobachtung spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und deshalb sind das so unglaublich, das sind eigentlich Weltbilder, so bescheiden und im Übrigen ja auch schlecht fotografiert jetzt als Dia. Diese kleine Zeichnung von Piero della Francesca es ist ein Weltbild. Sie haben die Modellierung eines Kopfes nach mathematischen, proportionalen Gesetzmäßigkeiten. Das ist für uns vollkommen trivial, aber für damalige Zeit in keiner Weise trivial. Also wie modelliert man dieses, was man sieht, man will hineingehen in die Gesetze und die Gesetze sind zum Beispiel mathematisch formulierbar. Der innere Kern der Natur ist Mathematik, hat man damals gesagt. Später hat man gesagt Physik, dann Biologie, dann hat man gesagt Neurologie, jetzt ist wieder die Biologie dran. Die Lebenswissenschaften sagt man heute im Plural, man ist ja plural geworden, aber das stimmt natürlich nicht. Jetzt ist es wieder die Biologie, irgendwann kommt dann wieder die Mathematik, das war alles schon mal da. Damals ist es die Mathematik, die Auffassung, dass Proportionsverhältnisse auch Gestaltungsverhältnisse sind im Universum. Die ganze Lehre, Mikrokosmos, Makrokosmos in der Renaissance, die Spiegelverhältnisse des Großen im Kleinen. Leon Battista Alberti hat ja Fassaden nach musikalischen Proportionalitäten entworfen. Zum Beispiel den Palazzo Rucellai in Florenz oder auch den anderen Palazzo Strozzi in Florenz. Die Fassaden, alles hat musikalische Proportionsverhältnisse. Man hat das dann angewandt. Aber das Wesentliche für uns zu verstehen ist die Modellierung der Dinge nach Gesetzmäßigkeiten der Mathematik bezogen auf ein sehendes Auge. Und nun ist klar, wenn man sagt, das Wesentliche dessen, was die Natur zeigt, ist zu sehen, dann heißt das, im Unterschied zum alten System, man sieht, wo man früher erkannt hat oder wissen musste. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Im Mittelalter, man kann die Bilder lange anschauen, man sieht, man erkennt nicht durch Sehen, man muss erkennen und man muss wissen, worauf sich die Bilder, die Zeichen, die Attribute, die Geschichten und so weiter beziehen. Ja, richtig. Richtig. Ich bin sehr froh für die Bemerkung, auch deshalb, weil was Sie sagen, illustriert, was eigentlich Rinascita, Renaissance, Wiedergeburt heißt. Das ist nämlich eine antike Gedankenfigur gewesen, dass die Mathematik elementare Proportionen beschreibt und enthält, die eben auch deshalb als schön gelten. Und da hat man in der Antike die Ideale, deshalb gibt es so wenig wirklich individuelle Porträts, meistens sind es Typen des schönen Menschen, des schönen Körpers, aus diesem Grund, ja, dass die elementaren Verhältnisse auch die schönen sind. Ja. Ja, das ist für uns vielleicht eine Unterscheidung, die es aber früher so nicht gab. Man meinte das Schöne an sich durch diese wahren Proportionsverhältnisse und die meinte man anschaulich machen zu können. Man wusste aber, dass es eine idealtypische Konstruktion ist. Also diese idealtypische Konstruktion, die vielleicht mit einer ähnlichen Anstrengung wie... Also Fotomodels in der Gegenwart versuchen, bestimmte Schönheitsvorschriften in den Körper einzuschreiben. Das sind ja Vorgänge von außerordentlicher Gewalttätigkeit. Aber das wäre vergleichbar mit dem skulpturalen Prozess, wo man versucht, in den Stein die idealen Proportionsverhältnisse einzuschreiben. Die Antike ging davon aus, dass man dieser universalen Schönheit ansichtig werden könnte, dadurch, dass eben die Künstler Parallelmodelle schaffen dafür. Und so ähnlich hat man den Menschen ja auch verstanden als ein Inbegriff dieser proportionalen Schönheiten. Wir werden ja dieses kleine Bild von Leonardo noch sehen. Ne? Der Mensch eingeschrieben im Kreis und im Quadrat, das ist eigentlich die ideale Formulierung dieses Zusammenhangs. Und die ganze pythagoreische Tradition, ja, dass elementare Zahlenverhältnisse hörbar sind, nicht nur am Monochord und in der Musik, sondern dass es auch Proportionen sind, die klingen beim Sehen, zum Beispiel eben in Architektur oder Skulptur. Also man hörte Skulptur, man hörte Architektur, genauso wie man Sphärenmusik hörte. Das heißt, Pythagoras ging ja davon aus, dass die Abstände der Planeten den Schwingungsknoten auf dem Monochord entsprechen und dass deshalb das Universum klingende Harmonie ist. Das ist auch so eine Geschichte. Und daran setzt man wieder an damals, wenn auch in Verschiebungen. Also diese Gedanken, die haben ja, also das ist ein pantheistisches Modell. Das Universum selber ist Gott oder belebt oder beseelt und deshalb steht es in Kollision natürlich mit dem Christentum, weil die Idee eines persönlichen Schöpfergottes und der Heilsgeschichte, die erscheinen nicht mehr plausibel. Deshalb nähert man sich der Antike an auf dem Weg, auch wenn man andere Dinge dann konstruiert. Also dieses empirische Interesse ist eben, um das Stichwort aufzunehmen, ein konstruktives Interesse. Wenn Sie jetzt bei einem Gesicht, geht das ja noch, vor allem weil Sie ja nun auch unbewegte Gesichter studieren können, nämlich Skulpturen der Antike beispielsweise, und danach haben die Künstler sich natürlich ausgebildet, ja? Skulpturen abgezeichnet, Körper abgezeichnet, belichtet, mit künstlichen Belichtungen versucht, diese Modellierung hinzukriegen. Aber bei bestimmten Bewegungszuständen ist das ja außerordentlich schwierig. Was ist denn mit Lebewesen in Bewegung? Also das, was Muybridge mit der Bewegungsfotografie im 19. Jahrhundert dann gemacht hat. Locomotion, ja, Zehntausende von Fotografien von rennenden Menschen, von Tieren, die sich bewegten und so weiter. Also wie kriegt man das hin? Reiterstandbilder, ich werde Ihnen Bilder zeigen dazu. Ja, vielleicht, wenn Sie das antizipieren, Leonardo da Vinci hat auch Reiterstandbilder entworfen, wo die Pferde ganz heftige Bewegungen machen. Jetzt, wie kommt man zu einer präzis gezeichneten Vorstellung eines Tieres in Bewegung? Ja, wie machen Sie das? Eine banale Fragestellung, die es aber eigentlich in sich hat. Denn Sie können das Pferd ja, beobachten Sie mal ein galoppierendes Pferd und dann zeichnen Sie ein Pferd im Galopp, das führt nirgends hin. Ja. Fotografie gab es nicht, das gab es ja dann eben erst durch Muybridge im 19. Jahrhundert, was übrigens die Schöne, man kann bei Edgar Degas, ja, der sagt Ihnen vielleicht was, wunderbarer Aquarellist, Tänzerinnen auf der Bühne und so weiter, der hat ja auch Pferde dargestellt. Sie können genau datieren, ab wann er Fotografien von Muybridge hatte, nachdem er gemalt hat, nämlich da, wo die Proportionen an den Pferden stimmen. Aber das ist eine späte Geschichte. Jetzt, das gab es ja alles damals gar nicht. Also wie machen denn die Künstler das? Und da muss man sagen, da gibt es eigentlich zwei, die beiden großen Kontrahenten oder auch der dritte, Raphael, aber vor allem Leonardo da Vinci und Michelangelo, das sind diejenigen gewesen, Leonardo bekannt. Der hatte den großen Vorteil, dass er Atheist war im Sinne des Christentums. Das heißt, er war da nicht affiziert. Er hatte auch eine schlechte Erziehung als unehelicher Spross eines Anwalts und hatte da also alle Chancen der Eigenwilligkeit, wenn Sie wollen. Übrigens Leon Battista Alberti auch. Die kommen beide aus reichen Familien, aber als schwarze Schafe zur Welt. Das heißt, es sind beides Leute, die vom Hintergrund her nicht auf die Revenuequellen ihrer Väter zurückgreifen können, sondern die eigentlich Bastarde sind. Ja? Die großen Helden der Renaissance sind Bastarde und nicht Aristokraten, Abkömmlinge oder reiche Bürger. Auch das ist interessant, denn das sind diejenigen, die zwar die Freiheiten haben und nutzen, die aber wirklich eigentlich auf dem Eigenerarbeiteten nur weiterkommen können. Das ist soziologisch außerordentlich interessant. Ja, ich halte das nicht für einen Zufall, wenn es auch die Umkehrung gilt nicht. Also nicht jeder große Künstler der Renaissance ist ein Bastard gewesen. Ja? Aber es gibt ganz wichtige Pioniere und Leonardo war ein Pionier, jetzt nicht nur, weil er Flugmaschinen gebastelt hat, sondern weil er tatsächlich eben mit seinen Freunden, und das braucht schon, da muss man sich exponieren, denn damals stand die Todesstrafe darauf, wenn man erwischt worden wäre, nämlich frisch Gestorbene ausbuddeln am Friedhof und die Leichen sezieren. Nur so kam Leonardo da Vinci zu den Anatomiekenntnissen. Er hat nämlich den Körper als Maschine zergliedert, bis er die innere Konstruktion beherrschte. Und nicht die äußere Ansichtigkeit. Natürlich mit den Pferden und Tieren genauso. Der hat ja alles unter das Messer genommen, was ihm überhaupt zur Verfügung stand, um zu verstehen als Baumeister des Organismus von innen. Und wenn man diese Konstruktionsprinzipien verstanden hat, dann ist es natürlich sehr viel leichter, jede mögliche Bewegung sozusagen von innen her zu generieren. Und die Kenntnisse, die diese Burschen sich erarbeitet haben, die sind unvorstellbar. Mein Lieblingsbeispiel ist Michelangelo. Michelangelo war in der Lage, jedes ihm bekannte Tier sofort, ohne Vorzeichnungen oder irgendwelche weiteren Studien, aus jeder möglichen Ansicht, in jeder möglichen Entfernung sofort zu malen. Er hat diese Sixtinische Decke, also die Decke der Sixtinischen Kapelle, die ja für Ansicht von unten gemalt ist, ja, also nicht vom Standort aus, der Künstler kann das gar nicht kontrollieren, außer er steigt immer wieder nach unten und schaut sich das an, was er dann gelegentlich auch tut. Aber wenn Sie so in einem Meter Distanz etwas malen, was man von 20 Metern her erst sieht, dann müssen Sie das ja umsetzen. Und diese Decke ist al fresco gemalt, das heißt bei al fresco, das ist eine Maltechnik, da können Sie nicht übermalen und auch nicht korrigieren, Sie können nur das Ganze wieder abschlagen und einen neuen Verputz auflegen. Und diese Sixtinische Decke, die ja hunderte von Quadratmetern hat und hunderte von Figuren, hat Michelangelo in 4 Jahren gemalt, ohne Untermalung, ohne Zeichnung. Das kann man nachweisen, weil es eben keine gibt. Es gibt keine Untermalung, also auch keine Auftragung von Figuren. Das heißt, wir müssen sich das vorstellen, das sind algorithmisch generative Programme. Das ist wie wenn Sie wie am Computer, also Sie haben ein Ding und sagen, drehen von unten, ein bisschen mehr Licht, größer und so. Genau diesen Prozess, das können Sie nur machen, wenn Sie dieses algorithmische generative Programm wirklich beherrschen. Und das ist die Achse, auf der die Künstler als Illusionskünstler vom Sehen sich als Wissenschaftler verstehen und sich im System der Wissenschaften und der Künste natürlich auf einer anderen Ebene situieren als vorher. Das heißt, es gibt keine Kausalität für diesen Prozess. Wir können beobachten, der Künstler kriegt eine andere Funktion, eine andere Rolle. Er malt anders, die Auftragslage ist anders und das Paradigma verschiebt sich vom Symbolischen zum Visuellen. Das heißt, die Kunst wird nun eine Kunst der Täuschung. Man schätzt nun auch an den Künstlern, dass sie plötzlich als Artisten der Illusion erscheinen und eben nicht einfach nur als, war nicht einschränkend gemeint, sondern im Sinne der Exklusivität, exklusiv als getreue Formulierer von symbolischen Zusammenhängen. Also diese Anschaulichkeit, die hat es in sich
Und wenn das aber so ist, darauf wollte ich ja hinaus, auch in Bezug auf die heutige Diskussion, die geführt wird um die Gewaltwirkung von Bildern und so weiter. Wenn Sie eine zentralperspektivische Konstruktionstechnik beherrschen, dann bedeutet das genau das, was in der Mathematik wenig später formuliert worden ist, durch Descartes und Leibniz. Sie haben einen sogenannten infinitesimalen und homogenen Raum. Das heißt, man ging vorher davon aus, gerade die Künstler, das, und das können Sie sehr schön sehen an den Beispielen, der Raum bildet sich um den Körper herum. Noch bei Giotto gibt es nicht einen freien, leeren Raum, ne? Sondern es gibt die Körper und dann gibt es Aggregate darum herum. Und oft gibt es dann so merkwürdige Felsen, die so sehen wie aus Karton gebildet, ja, so kleine Modellfelsen und so als Hintergrund. Das ist oft eine Bühne. Sie können fast sagen, wie ein Bühnenbild, ein paar Meter Tiefe und darauf werden Figuren gestellt, aber auch Landschaften. Der Raum bildet sich um den Körper herum. Das sind visuelle Erfahrungen, die kann man natürlich verändern. Aber an dem Punkt mit Brunelleschi und Alberti, wo der Raum sich vollkommen ändert, merken Sie auch in der Formulierung, dass es keine Illusionen mehr gibt der Künstler bezüglich dessen, was sie wirklich tun. Denn der Sehstrahl, der vom Auge aus in die Unendlichkeit führt, nun, das ist nämlich der zentrale Fluchtpunkt, ist der Punkt der Unendlichkeit, der wird sofort als göttlicher Sehstrahl bezeichnet und man weiß, das ist das Auge Gottes. Das ist unglaublich. Also Leon Battista Alberti weiß, mit der zentralperspektivischen Konstruktion wird das Auge, das eine Auge, das, also die Einäugigkeit, ja, des Sehens dieser Kunst, dieses eine Auge wird zum Auge Gottes. Man täuscht sich darüber nicht hinweg, was das eigentlich bedeutet. Denn der Fluchtpunkt ist der Punkt, wo sich die an sich parallelen Geraden schneiden im Bild. Das ist geometrisch formuliert der Fluchtpunkt der Unendlichkeit. Und dann sagt man, gut, dort ist vielleicht Gott, der uns anschaut, aber wir schauen auch ihn an. Also wir haben jetzt auch ein göttliches Auge. Und deshalb, wenn der Raum wird dann leer, Sie können den Raum leer machen und nur also als Schachtel zeigen, als unendlich große Schachtel. Und mit drei Vektoren können Sie jeden Gegenstand in diesem Raum identifizieren. Das heißt, der Raum ist homogen, leer und infinitesimal. Das heißt, jeder kleinste Übergang, jeder kleinste Wechsel ist eindeutig benennbar. Ja. Mit dieser Formulierung ist vollkommen klar, dass was immer, jetzt müssen wir einen nächsten Schritt machen, was immer als Gegenstand in diesem Raum gezeigt wird, ist gegenüber der Tatsache, dass man es zeigen kann, indifferent, gleichgültig. Ob Sie Gott zeigen oder ein Ding, gleichgültig. Sie können es tun, es hat denselben bildtheoretischen oder ontologischen Stellenwert. Wenn Sie nun sagen, dass das Sehen über die Gegenstände herrscht, das Sehen unterwirft sich die Natur in diesem visuellen System, weil gegenüber einem ermächtigten Subjekt des Sehens alle Gegenstände zu Objekten werden, zu Dingen, die auf das Subjekt bezogen werden, dann haben Sie gleichzeitig eine Einsicht darin, dass dieses Subjekt eine unglaublich gewaltige und möglicherweise auch gewalttätige Instanz wird. Es ist das Auge des allmächtigen Sehens, das in diesem zentralperspektivischen System angelegt wird. Weshalb sage ich Ihnen das so? Weil ich bitte Sie, darüber nachzudenken. Das ist nämlich die Tiefenstruktur. Ob Sie jetzt in diesem Raum nackte Frauen zeigen, sogenannte Pornografie. Nicht, weil ich der Meinung bin, nackte Frauen seien Pornografie, sondern ich zitiere einen Topos der feministischen Literatur. Übrigens das beste Buch, was ich kenne von dort, ist natürlich das radikalste, das ist von Susanne Kappeler und heißt irgendwie Pornografie. Also ich weiß jetzt den Titel nicht mehr genau. Susanne Kappeler, eine amerikanische Feministin, die eben so mutig war, so weit zu gehen, zu sagen, jede Darstellung ist Gewalt. Und natürlich hat sie recht. In diesem System ist jede Darstellung gewaltförmig durchtränkt. Eben egal, ob es nackte Frauen sind, Gemetzel, Schießen, ob sie auf die Gegenstände schießen, ist vollkommen egal, denn der Sehstrahl hat die schon getroffen, bevor die gemetzelt worden sind. Es spielt überhaupt keine Rolle. Die Struktur in sich ist gewalttätig.
Zentralperspektive.
zentralperspektivische System ist gewalttätig, das zentralperspektive System ist pornografisch, unabhängig davon, was darin gezeigt wird, von der Struktur her. Das heißt nicht, dass alle Bilder, die das benutzen, gewalttätig wären, aber die strukturelle Grundlage ist eine gewaltförmige. Nämlich die Verabsolutierung des Subjekts zum göttlichen Auge gegenüber indifferent gemachten Gegenständlichkeiten. Ich würde gerne Ihnen das anders schildern, aber ich sehe nicht, wie es möglich ist. Ich musste auch einige Jahre entdecken an Überlistungen meiner selbst, bis ich mir das zugestanden habe, dass eigentlich dieser Kern wirklich so beschaffen ist. Und daran krankt natürlich die ganze Diskussion selbstverständlich, die geführt wird, weil sie nicht radikal genug sich diesem Problem stellt. Nämlich, dass man sagt, ja, nur bestimmte Gegenstände, die muss man sich jetzt besonders widmen. Also wenn da auf Körper geschossen wird in diesem System oder was, wenn man braucht dann ethische Maßstäbe, zweifellos, will das ja gar nicht bezweifeln, aber das Grundproblem ist eben, dass wir in einem Bilduniversum leben, das in sich ohne diese gewalttätige Verabsolutierung des identifizierenden Sehens, also der Herabwürdigung der Gegenstände, gar nicht als System entstehen könnte oder hätte entstehen können und funktionieren würde. Sie können sich das, ja?
Können Sie denn da den Rückschluss machen auf die Zeit vor der Renaissance, also in der jetzt eine andere Wirklichkeit galt und in der auch andere zeitliche Maßstäbe anwendbar sind?
Ja, auch vieles, auch außereuropäisch ist ja klar, es gibt Kulturen, die für die ist es überhaupt nicht evident, dass man in den Bildern etwas abbildet, was man auch sehen kann außerhalb der Bilder. Also das, was wir reden ja immer vom, dieses System sei das natürliche Sehen. Das ist ein kompletter Mythos. Es gibt übrigens ein sehr anspruchsvolles, komplexes Buch mit der besten, was in einem Kapitel die beste Kritik enthält an diesem perspektivischen, an dieser perspektivischen Illusion, das ist von Nelson Goodman, die Sprachen der Kunst. Das beschäftigt sich allerdings nochmal mit anderen Dingen. Aber da gibt es auch ein hervorragendes Kapitel über dieses Zurück, also wo er dann einfach wirklich analysiert, was hier alles nicht stimmt an diesem Naturalismus-Syndrom oder Realismus-Syndrom der Perspektivität. Also es wird immer wieder behauptet, das sei das natürliche Sehen, das stimmt aber überhaupt nicht. Dazu gibt es genügend Untersuchungen, Kulturen, die das eben nicht als Konvention haben, also die nicht das erarbeitet haben, dass man die Erwartung hat gegenüber Bildern, dass das, was man dort sieht, zu vergleichen ist mit den Alltagserfahrungen. Das entspringt ja nicht den Bildern, dass sie das tun, sondern die Bilder sind so geworden, weil man das so aufgebaut hat in diesem Bezug, dann sehen sie gar nichts. Und es gibt Kulturen, Hinduismus, grob gesprochen und so weiter, also völlig egal, was man alles nennen würde, die Bilder reservieren für die Darstellung der Gottheiten, der Attribute des Heiligen und so weiter. Also so wie es eigentlich im Christentum vielleicht, aber eben auch nicht in Reinkultur gewesen ist. Und in einer solchen Kultur geht man davon aus, dass in den Bildern nur Sachen dargestellt sind und auftauchen, die eben für die heilige Welt, also eine imaginäre Welt, reserviert sind und nicht für die alltägliche Welt. Wenn man jetzt kommt mit einer Fotografie, dann wird darauf nichts gesehen. Also da gibt es nun wirklich genügend ethnografische Untersuchungen von Alphabetisierungskampagnen, auch in Nepal und so weiter, wo das alles getestet worden ist. Also es ist ja nicht mal möglich, sich selber zu identifizieren auf einer Fotografie. Also nicht mal, man kann sagen, das eigene Haus, ja, das Haus fotografieren, den Leuten zeigen, keine Ahnung, was das ist. Man kann sich da vorstellen, an dem Standpunkt, wo das Bild gemacht worden ist. Man kann das Brunelleschi-Experiment quasi wiederholen, funktioniert nicht. Weil Bilder ein anderes Medium sind. Also insofern ist dieses ein zentraler Prozess der kulturellen Emanzipation, der hat sich dann eben über diese Kunst des Visuellen tatsächlich mit der Kunsterwartung generell verbunden. Das ist ja eine komplizierte Geschichte, weshalb dann erstmal über dieses Sehen es sozusagen Weltkunstkonzepte gab und weshalb, Sie sehen dann auch, weshalb mit der Einführung der Fotografie diese Funktion eigentlich zunehmend aus der Kunst abwandert. Also dort macht man wieder die Trennung, dass man jetzt für das rein visuelle, dokumentarische braucht man, das erwartet man vom Medium der Fotografie eher als vom Medium der Malerei beispielsweise. Und tatsächlich haben die Künstler seit Courbet und vor allem Paul Cézanne hat da ja eine unüberbietbare Bedeutung in der Destruktion, Dekonstruktion und Destruktion dieser Illusionen. Die werden ja Schritt für Schritt wirklich wieder zerstört in der Malerei, abgebaut. Von Goya bis zum Kubismus. Der Kubismus ist die radikale Zerstörung der Räumlichkeitsillusion. Da gibt es diese Zentralperspektivität nicht mehr als einziges messbares Modell und gibt andere künstlerische Konzepte. Und was passiert? Ich hoffe, Sie, das sind ganz grundlegende Dinge, die einen, glaube ich, dann auch einleuchten. Was passiert zu dem Zeitpunkt, wo das zentralperspektivische System dekonstruiert oder destruiert wird? Mit Cézanne als hauptsächlichem Durchbruchspunkt und mit Picasso und Braque, dem Kubismus, der damit wirklich aufhört. Was übrig bleibt, ist einmal der Vorwurf der Banalität. Also was dann die Kunst noch ist, sind nur so Farbklecksereien, ja? Oder irgendwelche Gebilde auf irgendwelchen Trägern, banal. Das heißt, die Kunst hat keine Bedeutung mehr. Oder sie hat eine Bedeutung, die hermetisch ist. Das heißt, nur Eingeweihten zugänglich. Man sieht sie nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den zweiten. Das heißt, parallel zur Zerstörung des visuellen identifizierenden Sehens tritt eine Renaissance, also ein Wiederaufleben der symbolischen Bedeutung. Eben nicht der ikonischen, die man sieht, sondern der symbolischen. Weshalb es wirklich so ist, dass ein Farbklecks im 20. Jahrhundert für alles Mögliche stehen kann. Die konservative Kunsttheorie hat das ja dann auch bemängelt. Hans Sedlmayr zum Beispiel, Verlust der Mitte, großartiges Buch, reaktionär bis in die Knochen, aber intelligent, sagt, was ist denn das eigentlich, dass jetzt hier irgendwo die Sentimentalität, die Anschaulichkeit des Menschen in der Kunst fehlt. Der spanische Kulturkritiker Ortega y Gasset hat ja auch dann schon sehr scharf gesehen, dass im 20. Jahrhundert der Mensch aus der Kunst auswandert. Das heißt, dieses ganze auf den Menschen zentrierte Bild geht verloren, wird zerstört. Was bedeutet das, dass eben der Symbolismus eigentlich frei flottierend ist? Wie dann Jean Baudrillard sagt gegenüber anderen, es gibt da signifikant, flottiert frei irgendwo hin, man kann anbinden, was man will. Das heißt, das Ganze wird tatsächlich schwierig. Sie können einem Menschen mit gesundem Menschenverstand, was immer das jetzt sein soll, aber das ist eine Konstruktion, können Sie nicht mehr klar machen, was die Bedeutung dieser Art von Kunst ist. Es gelingt nicht. Sie können ihn aber immer noch führen vor ein Bild des 19. Jahrhunderts, wo zu sehen ist, was zu sehen ist, und man sofort die Artistik bewundert. Der Letzte, der davon profitiert hat, war Salvador Dalí. Der hatte eine Wertschätzung, weil man noch einmal diese artistische Meisterschaft des Sehens, also man kriegt noch was gezeigt, und das gilt noch als dieses, was die Kunst erobert hat und erarbeitet hat. Das ist eigentlich ein interessanter Reflex im Kollektiv noch dieser ganzen Geschichte, die ja nicht von alleine sich ergeben hat, sondern die durch die Künstler durchgesetzt worden ist. Aber außerhalb solcher Einzelleistungen muss man sagen, also dieses ist ein Diskurs, der wohl nicht über die Anschaulichkeit als solche geführt werden kann. Aber dazu müsste man mehr sagen, denn genau das war, was Kandinsky meinte, dass die Farben innere Klänge ergeben, ähnlich wie die Archetypen von C.G. Jung. Also es heißt, dass Farben seelisch gleichförmig wirken auf alle Menschen in der Welt und dass von daher ein anderes universales Verständnis möglich sei. Das wäre kritisch zu diskutieren. Aber zunächst reicht ja auch die Feststellung, dass eben dieses Anschaulichkeitsmodell zu Ende ist. Mit der Fotografie und der Reaktion der Künstler auf die Fotografie, die dann die Autonomie der Kunst entdecken. Und nun ist klar, dass die Wendung ist dann Selbstreferenzialität. Das heißt, der Gegenstand der Kunst ist nicht mehr irgendeine visuell konstruierte Welt, sondern sind eher die Gesetze der Malerei. Die Maler beschäftigen sich dann mit den Prinzipien der Komposition, der Form, des Bildbaus, der Bildarchitektur. Das heißt, die Malerei macht sich selber zum Gegenstand, sie wird eben selbstreferenziell. Also das wäre jetzt eine typologische Kunsttheorie, die sich um das Motiv der Anschaulichkeit und des Aufbaus des Visuellen herum aufbaut. Gut, und wie gesagt, jetzt kehren wir zurück. Ich wollte Ihnen nämlich zeigen, Piero della Francesca, dass Piero della Francesca noch aus anderen Gründen interessant ist. Also er ist ja einer derjenigen, die die Proportionalitäten studieren, und man fragt sich die ganze Zeit auch, weshalb. Das ist aus einem Zyklus in Arezzo, der sehr komplex ist, die Legende vom Heiligen Kreuz. Und wenn Sie so etwas betrachten, dann haben Sie zwar durchaus die Möglichkeit, diese Bildwerke im Bezug auf die Ikonografie zu überprüfen. Das heißt, Piero della Francesca erzählt noch einmal im Grunde die ganze Genealogie des Christentums. Die Legende vom Heiligen Kreuz ist ja die Geschichte eines Holzes, eines Stücks Holzes, eines Baums, der im Paradies stand, der dann, dasselbe Stück Holz wurde dann sehr viel später zum Kreuz Christi benutzt, verschwindet dann und taucht dann wieder auf. Also eine Legende, natürlich nicht unbedingt bibelkonform, das heißt schon eine der erzählten Legenden. Darum herum ranken sich dann bestimmte Stationen, König Salomon und Königin von Saba, die Begegnung etc., egal. Jetzt hat das also eine Ikonografie, die sehr traditionell ist, erzählt einfach diese Legende, aber die Art, wie Piero della Francesca das macht, ist vollkommen verschieden. Und Sie haben das aber auch hier nur stellvertretend ein Bild. Piero della Francesca ist derjenige, der diese unglaublichen Hüte gemalt hat, ja? Diese Kopfbedeckungen in allerlei Formen. Und wenn Sie diese Kopfbedeckungen betrachten, dann, und Sie können das deshalb tun, weil Pier Paolo Pasolini in verschiedenen Filmen, zum Beispiel in Ediporé, also König Ödipus, direkt eine Hommage an Piero della Francesca gemacht hat, an diese Hüte, diese merkwürdigen Kopfbedeckungen tauchen dann dort auf. Also vielleicht, egal, das, aber wenn Sie das betrachten, dann merken Sie ja auch, dass die Hüte oder die Zelte sind ja mehr oder weniger zylindrische oder oktogonale, voluminöse Formen. Also Formen, Volumina, dreidimensionale Formen. Und jetzt hat offensichtlich Piero della Francesca ein unglaubliches Interesse an diesen Formen gehabt. Und das ist jetzt ein Bezug, den er hat. Es gibt ja auch zahlreiche Texte über Piero della Francesca, auch in Bezug auf die Physiognomie der Gesichter. Sie können in Umbrien wirklich herumgehen und Sie sehen diese Menschen noch. Das heißt, es gibt einen Moment von Alltäglichkeit, von Realismus jetzt in dem Fall, nicht nur Naturalismus, sondern von Realismus. Es gibt Zeitgeschichte, es gibt Realismus, die in diese Bilder eingeführt werden. Und das ist interessant, weil die Bilder von Piero della Francesca dann auch wirken auf eine ganz andere Klientel als nur auf eine Klientel, also auf ein Publikum, das künstlerische Abstraktionen beherrscht. Es gibt so ein populäres, nicht ein populistisches, aber ein populäres Moment in seinen Bildern. Das zweite ist, wieso meinte Piero della Francesca, dass Menschen, die seine Bilder sehen, auch eine Wertschätzung an diesen Volumina haben können? Also die Form der Zelte, man muss eine richtige Lust entfalten, diese Körper zu sehen, diese Körper zu identifizieren, diese Formen zu schätzen, das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man sich nun damit beschäftigt, dass Piero della Francesca wiederum diese Umrechnungsweisen studiert hat und ein Lehrbuch für Kaufleute geschrieben hat über geometrisches Rechnen, dann kommt man auf etwas ganz Einfaches, ganz Seltsames, dass diese Fähigkeit, Volumina zu erkennen, also den Inhalt abschätzen zu können von visuell sichtbaren Formen, nicht nur eine künstlerische Leistung von Piero della Francesca war, sondern eine alltägliche Notwendigkeit der damaligen Zeit. Ganz simpel, dazu hat Michael Baxendl ja ein sehr schönes Buch geschrieben. Ich werde Ihnen die Titel dann auch im Verlauf des Semesters aufschreiben und Ihnen dann die Liste auch aushändigen, von den Dingen, die mir wichtig erscheinen in dem Zusammenhang. Also eine ganz einfache Angelegenheit, dass Sie diese Volumina umrechnen können mussten, nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus ganz lebenspraktischen. Es gab nämlich zur Lebenszeit von Piero della Francesca keine standardisierten Maße. Das heißt, es gab weder standardisierte Maße für das Gewicht, noch für das Volumen, noch für Geld. Das heißt, ein Bauer, der aus der Toskana auf den Markt nach Siena geht, ist mit vollkommen anderen Gewichtsangaben, anderen Größen, anderen Beschaffenheiten konfrontiert, als wenn derselbe Bauer dieselbe Strecke in der anderen Richtung nach Florenz zurückgeht und in Florenz auf den Markt geht. Das heißt, wenn Sie jetzt, auch wenn es, vor allem wenn Sie Tauschgeschäfte machen wollen, zwei Ballen Heu gegen einen Sack Reis zum Beispiel, also ein ganz übliches Geschäft damals, Sie können es ja umrechnen ins Kudi oder in was auch immer für Währungseinheiten, die ja auch verschieden waren. Es war noch nicht das Zeitalter des Euro, sondern der verschiedensten lokalen, regionalen Währungen, aber leider eben auch der Gewichte, also das englische System, Ellen, Fuß, alles mögliche, was es überhaupt gibt. Jetzt, wie wollen Sie sicherstellen, dass Sie nicht betrogen werden? Sie müssen unglaublich umrechnen können. Und wenn Sie dieses Rechenbuch von Piero della Francesca schon nur auszugsweise sehen, das wird von Michael Baxendale in diesem Buch zitiert, Wirklichkeit und Erfahrung, dann sind das unglaublich komplizierte Umrechnungen. Also Bruchrechnungen, Multiplikationen, Divisionen von Bruchrechnungen, wo unser einer schon also in der ganzen Schulbildung überfordert ist. Das war aber den Leuten geläufig der damaligen Zeit. Also, wir sagten ja, Methodologie der Kunstwerke hinwirkend auf Lebensformen, Alltagsikonografie bei Piero della Francesca, diese Form des Zeltes lädt ein zu Spekulationen auch über Berechnungen. Wie groß ist das, was ist anschaulich gemacht und so weiter. Und dann haben Sie hier auch eine prototypische Darstellung des Traums, Konstantins Traum. Sie wissen vielleicht vor der entscheidenden Schlacht Konstantins gegen Maxentius, träumt Konstantin, dass er im Zeichen des Kreuzes diese Schlacht gewinnen wird. Im Zeichen des Kreuzes heißt, wenn er sich dem christlichen Glauben anschließt, das hat er dann ja auch gemacht. Und dieses Hinübertreten zum Christentum, Konstantin war ja auch derjenige, der dann das Christentum anerkannt hat als eine der Religionen. Vorher war das Christentum verboten, dann wurde es zugelassen und das Ganze rankt sich um einen Traum. Da haben Sie eine sehr schöne Darstellung eben dieses Traums und was man sieht als Traum, das ist ja auch eine der großen oder eines der großen Themen. Sie sehen ja nicht die Traumwelt, Sie sehen nicht die Bildhaftigkeit des Traums, sondern Sie sehen immer in solchen Darstellungen einen Schlafenden und der Schlafende träumt. Und was er träumt, sehen Sie auch da oben, nämlich diese Hand Gottes, die auf ihn hinweist und ihm eben dieses erzählt. Ja. Das ist ein Arm und eine Hand hier. Mit dem Finger zeigt er darauf. Das heißt, was er träumt, sehen wir gleichzeitig. Wir sehen den Träumenden als Schlafenden und wir sehen das, was er träumt. Also das, aber wie gesagt, das ist nur dieses Motiv. Entscheidend ist eben hier für mich dieser andere Aspekt, dieser Anschluss an die populäre Alltäglichkeit von Piero della Francesca. Und das hier ist auch ein wunderbares Beispiel dieser. Übrigens war Piero della Francesca ja auch einer der Maler, von denen Eigenhändigkeit erwartet wurde in den Verträgen. Ja? Und der war dann natürlich besser bezahlt, wenn er sein Bild ausführte. Also hier auch wieder ein Zelt, die sogenannte Madonna del Parto in Monterchi im Cimiterio, also in der Friedhofskapelle. Das Bild wurde auch dort jetzt wieder zurückgebracht. Das Interessante an dem Bild ist, ich kann das nur kurz streifen, das ist ein Bild, das über lange Jahrhunderte eine ganz bestimmte Verehrung erfahren hat. Und zwar jetzt nicht als eine künstlerische Meisterschaft, denn das ist eine sehr dörfliche Gegend und Piero della Francesca hat also für dieses dörfliche Leben auch gemalt. Es gibt zahlreiche späte Untersuchungen im Zusammenhang mit der Oral History, wo man dann Menschen, vor allem Frauen, gefragt hat, wieso, also was sie an dem Bild schätzen. Und es kam eine ganze Geschichte heraus, dass man das Bild immer als eine fruchtbarkeitsspendende Kraft wahrgenommen hat. Das heißt, die Frauen gingen dorthin und beteten vor dem Bild, weil darin auch eine Muttergöttin dargestellt ist. Und zwar jetzt nicht nur die Muttergöttin der christlichen Religion, also die schwangere Madonna war auch der Übername des Bildes. Man weiß nicht, also man hat das als schwangere Frau gesehen. ob es das vom Thema her angelegt ist oder nicht, haben sie also zwei Engel, die auch wieder auf eine interessante Weise diesen Vorhang, diesem Zelt wegziehen. Da gibt es viele Anspielungen auf Rituale, auf Fruchtbarkeitskulte, die auch heidnisch sind. Und das Interessante ist, die Kraft, wie Piero della Francesca jetzt mit seiner neuen visuell experimentierenden Kunst nicht nur die christliche Ikonografie verbindet, sondern der noch einen Subtext gibt. Und einen Subtext, der aus der dörflichen bis ins heidnische zurückreichenden spekulativen Kraft von Fruchtbarkeitskulten ausgeht. Und das hat man durch simple Befragung von alten Bäuerinnen in Monterchi herausgefunden. Also das war auch wieder eine natürlich methodische Umorientierung. Die Kunsthistoriker haben früher ja nur über die Ikonografie gearbeitet. Dann sucht man bestimmte Quellen, Vorbilder, Einflüsse etc. Und dann gab es diese Welle der Oral History nach den 1970er Jahren, also beobachtende, befragende Ethnographie. Und dann hat man ganz andere Dinge noch rausgefunden. Man hat eigentlich zum ersten Mal, statt nur das Bild zu sehen, sich mit dem Ort beschäftigt, an dem das Bild hing und eine große Wertschätzung erfuhr. Und dann hat man die unglaublichsten Geschichten gehört, die natürlich sofort dann die methodische Bezüglichkeit des Bildes oder der Bildwahrnehmung geändert hat. Also das Einzelnen will ich das jetzt hier nicht ausdeuten, da gibt es Aufsätze dazu, aber das ist ein bemerkenswertes Faktum, ja, dass also ein, man könnte sagen, avancierter Künstler der damaligen Zeit, der also nun auch mit den visuellsten, avanciertesten Experimenten arbeitet, seine Malerei noch zu einem, mit einer medialen Wirkung verbindet, wo lebensweltliche Traditionen konnotativ wenigstens, also mitklingen, nicht als Symbole auftauchen, aber mitklingen. Geht um Wasser. Also, nein, das ist keine Frage der Ikonografie des Bildes. Man kann das ganz einfach beantworten. Was die Frauen dann erzählten, ist, sie verehren darin auch eine vorchristliche Wassergöttin an diesem Bild. Ja? Als eine, das hat mit der Ikonografie nichts zu tun, sondern sie verehren darin einen Fruchtbarkeitskult, einen Matriarchatskult, der auf eine Wassergöttin des Flusses, der unten im Tal vorbeifließt, zurückgeht. Das heißt, sie machen ein Amalgam, sie tragen in dieses Bild etwas rein, was die Ikonografie gar nicht hergibt. Aber man meint, dass durch diese uterale Form, durch diese Schutzform von Piero della Francesca, dass er selber darin etwas geschaffen hat, was mit bestimmten, also das kann man nicht nachweisen, dass er daran gedacht hat, aber der Bildgebrauch, der über Jahrhunderte gemacht worden ist, kann man sagen, nun gut, das ist eine reine Projektion, das hat mit dem Bild nichts zu tun, aber man kann doch vermuten, dass es eben auch eine Wirkung hat, eben konnotativ etwas ausstrahlt von der Atmosphäre, die mit dem Zelt zu tun hat, mit dem Schutz, mit dem Raum der Mutter, der fruchtbaren Mutter, der künftig Gebärenden, mit der Schwangerschaft etc., wo aus dieser regionalen Tradition noch ganz andere Dinge hineinprojiziert wurden. Die, also es heißt ja Schutzmantel-Madonna, es hieß aber auch die schwangere Madonna. Die Madonna ist dann nur ein Beispiel. Eine späte Göttin, die auf heidnische Göttinnen zurückführt. Auch das. Vollkommen richtig, bin ich völlig einverstanden. Das ist wichtig, daran zu erinnern, dass ja nun auch vor dem Christentum, also vor diesem monotheistischen Prinzip, ja, es auch andere Göttinnen gab, Gottwelten, viel Gottheiten. Und dass natürlich die christliche Theologie, ja, die ja insgesamt eine Umformung zahlreicher antiker Quellen ist, natürlich da Umwandlungen vornimmt. Also ich meine, es ist ja auch kein Zufall, es gibt ja, also Italien ganz besonders, jetzt Norditalien nicht so sehr wie Süditalien, aber Sizilien gibt es ja Hauptorte des Demeter-Kultes zum Beispiel. Und das war ja alles präsent. Und das Christentum war eine von 200 ungefähr sektiererischen Religionen, die es in den ersten beiden Jahrhunderten gab. Zum Beispiel sind viele Darstellungskonventionen ja auch zurückzuverfolgen auf andere Ursprünge, also die sitzende Madonna mit dem Kind zum Beispiel als Typus, ja, die auf einem Thron oder Stuhl sitzende Madonna mit dem Kind. Das ist die sogenannte Madonna Pantythera, die geht zurück auf eine ägyptische Darstellung, die seit 2000 Jahren vor Christi Geburt bekannt war. Das hat man einfach übernommen und mit anderem Inhalt aufgeladen. Also auch das spielt selbstverständlich eine Rolle. Richtig, das vollkommen einverstanden, so ist es. Und eben deshalb denkt man, dass Piero della Francesca auch sich mit seinen Mitteln gegenüber solchen Deutungsmöglichkeiten öffnet. Also man kann mindestens das sagen, dass er keinen großen Wert darauf legt, durch diese Einführung auch von Alltagsrealität und populärer Frömmigkeit und Kulten, die er kannte, denn das war auch seine Ursprungsgegend, da ist er aufgewachsen. Also er kannte das schon von den Mythen, Großmythen und so weiter, diese Erzählung, dass es sich solchen wenigstens nicht verschließt. Also ich sage Ihnen aber das deshalb, vor allem weil zu sehen ist, dass Piero della Francesca, der ja nun auch einer der hochrangigsten Künstler seiner Zeit war und für Federico von Urbino, das ist die Frau Battista Sforza, gearbeitet hat, Porträts, dass Piero della Francesca als einer, der diese neuen visuellen Konstruktionssysteme ja vollkommen beherrscht, gleichzeitig neue Inhalte entwickelt hat oder die eben das Bild verschieben, die das Bild nicht nur als ein Bild, als ein Medium verstehen, der Repräsentation oder der Referenz auf bestimmte Themen, sondern das Bild selber als eine andere Kraft einsetzt. Wie zum Beispiel gegenüber der populären Frömmigkeit in seiner Heimatskirche in einem Fresko. Das ist das Porträt eben einer Aristokratin, der Battista Sforza, mit einer sogenannten Idealweltlandschaft dahinter. Also eine abstraktive Weltlandschaft. Das zeige ich Ihnen aber nur in Bezug auf formale, also jetzt keine formale Verschiebung, die dann etwas anderes einleitet, das zeige ich Ihnen ganz schnell, um die Formwirkungen auch zu beobachten. Das ist ein Gemälde von Carlo Carrà von 1921, die Geliebte des Ingenieurs. Und es ist durchaus möglich, dass solche Bilder einen Bezug haben, gerade in Italien und der italienischen Kultur, zu diesen, zu solchen Überlegungen. Das heißt, die Wirkung der Bilder, es geht mir jetzt nicht um Carlo Carrà und es ist auch keine Wirkungsgeschichte behauptet, aber die Wirkung der Bilder ist eben noch eine andere als nur die ikonografische Repräsentation, eine simple Umformung in Bezug auf diese Ingenieurgeschichten. Auch ein Bild von Piero della Francesca, das in der Brera in Mailand hängt und natürlich anders aussieht als dieses Dia, das den ganzen Raster in der zweiten Stufe zeigt, ja, also Bild von Bild und Reproduktion von Reproduktion. Madonna mit Kind, sechs Heiligen, vier Engeln. Auch das kann man dann von der formalen, das sind natürlich innovative Anordnungen dort oben, auch seltsam, nie ganz geklärt, was dieses Ei, das von da oben runterschwebt, für eine Bedeutung hat. Aber da sehen Sie ja auch schon eine vollkommene Beherrschung des Raums, das Malen der Architektur zum Beispiel, also die Malerei, die ohne Probleme eine ideale Architektur auch malt, also auch Architektur simuliert. Hier mit Max Beckmann, aber das ist jetzt eigentlich, ich lasse das, das ist ein Nebengefecht. Worum es geht, ist jetzt noch Folgendes. Ein Bild, ein Hauptwerk von Piero della Francesca von 1453, gemalt in Urbino, wo Piero della Francesca am Hofe gearbeitet hat. Und man muss auch etwas über den Federico da Montefeltro oder Montefeltre sagen, den Herzog von Urbino in der damaligen Zeit, um das Bild zu verstehen. Das Bild heißt Die Geißelung Christi und hat auch sehr viele Deutungen über die Jahrhunderte erfahren. Eine letzte stammt vom Historiker Carlo Ginzburg und interessanterweise, und das klingt jetzt erstmal seltsam, aber ich glaube, wir werden das gleich verstehen, hat ihn dieses Bild, also Carlo Ginzburg ist ein ganz bedeutender Historiker, der über Mentalitätsgeschichte, aber auch Kunstgeschichte geschrieben hat, auch über die detektivischen Methoden der Kunstgeschichte, also Spurensuche heißt ein Buch von ihm
und hat auch über das Weltbild eines vor der Inquisition gefolterten Müllers um 1600 rekonstruiert, also ein Sozial- und Mentalitätshistoriker, Carlo Ginzburg. Und er hat auch ein Buch geschrieben über Piero della Francesca als Historiker und nicht nur als Kunsthistoriker. Und da spielt dieses Bild eine herausragende Rolle. Das Bild ist relativ klein, also das ist ein Tafelbild, das hängt auch in der Brera in Mailand, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Bild hat also ikonografische Rätsel aufgeworfen, was denn hier alles dargestellt wird. Es hieß immer die Geißelung Christi, und Carlo Ginzburg hat sich speziell für dieses Bild interessiert und hat da hier sehr vieles entschlüsselt, auch schlüssig entschlüsselt. Und interessant ist, dass er sagt, auf die Frage, woher er denn seine Obsession bekommen hat, da jahrelang auch in den Archiven nachzuforschen und über das Visuelle nachzudenken. Und er hat gesagt, ihm sei sofort und schon ganz früh aufgefallen, diese zwei Ebenen. Also das Bild hat wie zwei Ebenen, von denen eben unklar ist, was haben die überhaupt miteinander zu tun. Und hat gesagt, das finde ich auch bemerkenswert in anderer Hinsicht, dass was ihn am meisten beeinflusst hat, sei ein Kinobesuch als 13-Jähriger eines Films von Jules Dassin, The Naked City, und zwar weil, und hat er dann das beschrieben, es gibt dort eine Szene, wo in der ein Mann stirbt und gleichzeitig im Hintergrund Schatten Tennis spielen. Sagt, das war ein Bild mit Widerhaken. Bild mit Widerhaken. Kann man sich vorstellen. 13-Jähriger sieht einen Film von Jules Dassin, kein Kinderfilm, kein Jugendfilm, ein richtiger Film, und dort ist also diese Doppelung, also es passieren gleichzeitig Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, und das erschien ihm wie eine ästhetische Initiation, ja, das Erleben eines Schocks, ist ja klar, Montagetechnik avanciertester Art, Gleichzeitigkeit von Heterogenem. Also als Antrieb ist er dann dem nachgegangen. Gut, nun weiß man, dass, übrigens stimmt das nicht mit der Datierung 1453, das muss etwas später gewesen sein. Na gut, es heißt auch 1455, egal, ich sage, die Jahreszahlen sind nicht ganz gleichgültig, nicht wegen der, nicht abstrakt, sondern wegen des Kontextes. Also man weiß, dass das Bild einen Adressaten hat, und zwar einen bestimmten, nämlich diesen Federico da Montefeltro, Herzog von Urbino. Nun war dieser Federico da Montefeltro, da müsste ich jetzt ausholen, aber ich hoffe, es gelingt auch in der Kurzvariante, ein solcher Herzog von Urbino, der hatte ein kleines Herzogtum. Diese Herzogtümer oder Fürstentümer, die bildeten ja flexible Allianzen untereinander. Siena, Florenz, Pisa, Urbino, Mailand, Venedig ist ein Sonderfall. Das sind alles kleine Landschaften, die autonom sind und die permanent auch Kriege, kleine, gegeneinander führen. Man versucht, sich das Land wegzunehmen, etc., etc. Dann kommt aber der Feind, zum Beispiel von Norden in Gestalt der Franzosen. Da muss man sich wieder vereinigen. Und vereinigt sich auch mit dem Vatikan. Und dann kommen die Spanier, da muss man wieder dasselbe tun und so weiter. Das heißt, diese Herzöge, die Fürsten, die Chefs dieser kleinen Länder, hatten also permanent das Bedarf, ein Heer zu bezahlen. Sie mussten sich also permanent Geld besorgen. Sie hatten auch die Aufgabe, die Bevölkerung möglichst zu schützen. Das heißt, man musste dann wieder paktieren. Und die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen in großem Stil, war, dass man sich, es war ein interessantes System, dass sich also diese Herzöge zu Aufträge geben ließen als Kommandanten von Feldzügen für andere. Ja? Also Sie können sich leicht vorstellen, dass es ein kompliziertes Geflecht ist. Und dieser Federico da Montefeltre war ein hochgebildeter Mensch, hochfähig als Organisator, war ganz wichtig und hat also einen Auftrag bekommen für die italienische Liga, Geld zu beschaffen für einen ganz bestimmten Feldzug. Und der Feldzug ist von unüberbietbarer Aktualität, auch heute noch. Es ging nämlich darum, deshalb 1453 stimmt nicht, aber 1455 als Zahl kommt etwa hin für das Entstehungsjahr des Bildes.
Denn 1453 fällt Konstantinopel in die Hand der Türken. Das ist ein einschneidendes Datum. Die Türken erobern Konstantinopel und damit ist, und die sind deklarierte Feinde des byzantinisch-christlichen Ostreichs und überhaupt des christlichen Westen. Und damit ist zum Beispiel die Landverbindung nach Asien unterbunden, was sofort die ärgerliche Konsequenz hat für die Aristokratie, dass keine Gewürze mehr zu kaufen waren, keine Luxusmittel wie ätherische Öle, bestimmte Stoffe und so weiter. Das wurde ja alles auf dem Landweg importiert. Und Konstantinopel war die Hauptstadt dieses Reiseweges, nicht wahr? Die alte Seidenstraße, das ist der entlang jetzt die entsetzlichsten Kriege geführt werden der Gegenwart. Diese alte Seidenstraße war blockiert. Das führte dann im Übrigen zur Entdeckung Amerikas, ja, weil man ja nach Indien wollte. Wieso wollte man nach Indien? Weil eben der Landweg nicht mehr möglich war, denn es gab keine Möglichkeit mehr, auf dem Landweg nach Indien zu kommen vom Westen. Es war eben das türkische Großreich der Osmanen hat das unterbunden. Deshalb wollte man ja unten herum, also an Afrika herum nach Indien und wurde dann kurz in die andere Richtung verschlagen, landete dann in Amerika etc. etc. Also all diese Geschichten. Dieser Federico da Montefeltre bekam den Auftrag, ein Heer aufzustellen und sich Geld zu beschaffen für, also im Kontext dieser italienischen Liga. Und damit er das machen konnte, musste erstmal ja Geld beschafft werden, damit man ihn bezahlt und man musste ihn dazu überreden, denn seltsamerweise oder klugerweise oder dann eben bei seiner Intelligenz nicht seltsamerweise, wollte er diesen Auftrag nicht übernehmen. Es war ihm zu heikel und er sah den Sinn nicht ein und so weiter, oder die Möglichkeit, den Sinn vielleicht schon. Jetzt ist Folgendes passiert. 1453 fliehen auch aus Griechenland zahlreiche arabische und vor allem griechische Intellektuelle nach Italien. Erst dadurch, im Übrigen, ist das ein Initialerlebnis für eine ganz bestimmte Kultur der Renaissance, denn diese Griechen bringen ganz viele Texte mit, Manuskripte und Übersetzungen, Rückübersetzungen aus dem Arabischen ins Griechische, und dieses Ganze wird dann also ins Italienische oder ins Lateinische zusätzlich übersetzt. Das heißt, es gibt eine mehrere tausend umfassende Zahl von Gelehrten, die aus dem Bereich nach Italien kommen, die übrigens für das, was man dann Renaissance nannte, in Italien eine ungeheure Rolle spielen. Und jetzt werden Konzile abgehalten und an diesen Konzilen wird natürlich darüber diskutiert, dass es eine Mission sei des christlichen Abendlandes, da haben Sie ja das ganze Elend in diesen Formulierungen schon drin, des christlichen Abendlandes, natürlich Jerusalem und sowieso Konstantinopel und all dieses zurückzuerobern für das christliche Oberhaupt. Also es finden Kongresse statt, von Päpsten einberufene Kongresse, die Kreuzzüge planen. Und jetzt weiß man, oder kann, das hat Carlo Ginzburg nicht als erster, aber dann auch verifiziert, diese beiden sind nun zwei der Oberscharfmacher dieser Kriegshetze gegen die Türken. Also zwei der ideologischen Exponenten der operativen Kirche, die also für diesen Kreuzzug werben. Francesco Bacci und der Kardinal Bessarion in griechischer Kleidung, hier der Kardinal und der Francesco Bacci, das war der Auftraggeber, hier übrigens auch der diverser anderer Arbeiten von Piero della Francesca, also ein reicher Zeitgenosse. Und dies scheinen hier im Gespräch vertieft zu sein, hier der Kardinal Bessarion und der Bacci über, naja, was auch immer. Nun kommt die Idee von Carlo Ginzburg, dass dieses Bild, von dem man weiß, dass er es bei Piero della Francesca in Auftrag gegeben hat, um es dem Montefeltre, also dem Federico da Montefeltro, Herzog von Urbino, designierter Heeresführer für den kommenden Kreuzzug, zu schenken. Nun ist eben das Interessante, und deshalb erzähle ich Ihnen, dass ich habe leider wenig so gute Beispiele, ja, für mein Thema in diesem Semester, aber das ist nun wirklich ein Höhepunkt. Weil man geht ins Museum und schaut ein Bild an und sagt, interessant, und da hinten sieht man ja auch eine Geißel und Christi und so weiter, und man sieht also da verschiedene Figuren und da sagt man, das kennt man, und vorne stehen auch noch drei herum und so. Und dann merkt man, ach, das ist aber seltsam, weil zum einen ja auch dass der perspektivische Fluchtpunkt ist ja auch nicht uninteressant, da liegt er auf Kniehöhe ungefähr. Ja? Also wir sind so von unten, schaut man sozusagen wie auf eine Bühne, dann sieht man hier auch gemalte Wolken, das heißt, es ist eine bestimmte Tages- und Jahreszeit, wird suggeriert, man sieht verschiedene Architekturen, das Bild hat auch so zwei Teile, was die Architektur anbetrifft, außen und innen, es hat einen Vorder- und einen Hintergrund, man merkt dann ganz viele komplexe, subtile Aspekte eines solchen Bildes und versucht dann dem eben nachzugehen und kommt dann vielleicht auf sowas wie Ikonografie, und dann landet man bei der Quellenlage natürlich bei Bacci und den theologischen Diskussionen. Und dann allerdings kommt Zeitgeschichte ins Spiel, zum Beispiel durch diese roten Schuhe oder roten Socken. Das war nämlich immer das Kennzeichen des Patriarchen von Konstantinopel. Das heißt, das ist identifizierbar, das ist der Patriarch von Konstantinopel. Die Rückenfigur ist natürlich unweigerlich als Türke zu erkennen, auch über die zeitgenössische Kleidung. Und hier die Folterknechte, die also Christus, der an der Säule steht, die übrigens dann auf San Giovanni in Laterano verweist, also auf den alten Kirchenpalast. Ich mache das nur ganz kurz in der Abkürzung. Auch das hier, die Treppe, übrigens auch interessant. Ja. In Rom gibt es beim Lateranspalast oder bei San Giovanni Laterano gibt es ja die Regia Scala, die königliche Treppe. Das ist diejenige, wo die Gläubigen auf den Knien raufrutschen. Das ist eine getreue, maßstabsgetreue Kopie dieser Treppe, die ja ursprünglich auch aus Jerusalem kommt, ja, aus dem Hause des Pilatus. Das heißt, diese ganze Szene des Pilatus, des Verrats, ist nachgestellt. Und klar, der Verrat, also hier dieser dubiose Türke, und Christus wird gefoltert und der Patriarch von Konstantinopel sieht zu. Plötzlich verwandelt sich dieses Kunstwerk, das als humanistisches, hohes Kunstwerk der Renaissance gilt, in ein ideologisches Machwerk der plattesten Art erstmal. Ne? Weil die Szene ist unmissverständlich. Da kommt nur eine Lösung in Frage, dass man sagt, ja, das sind wieder die Feinde der Christenheit, die Christus nochmal töten, und derjenige, um den es geht, nämlich der Chef, ja, der Kirche, der schaut zu und verhindert es nicht. Also geht es um Verrat, Treue und Nachfolge. Soweit dieses. Nun ist das Ganze aber nicht mehr so platt, wenn man eben das sieht und das in Beziehung setzt. Und eine der Theorien, die es dann gab, ist, was ja interessant ist für die Darstellung, das gesagt worden ist, die sind ja im Gespräch und offensichtlich reden die über das. Das heißt, das hier ist die Sprechblase, die visuelle Sprechblase von dem, was hier verhandelt wird. Das wäre schon eine sehr interessante Kompositionstechnik. Das macht es für einen Betrachter anschaulich, was ja sonst nicht möglich wäre. Also medial außerordentlich interessant in diesem Geißelungsbild. Es wird über die Geißelung Christi im zeitgenössischen Kontext gesprochen. Fall Konstantinopels, Zusammenbruch der Ostkirche, weltpolitische Katastrophe, Rückzug nach Italien, 1453, Türken erobern das, machen den Riegel zu, bedrohen die Christenheit, das Abendland und so weiter und so fort. Das ist unmissverständlich und sagt, gut, das ist das, worüber geredet wird. Jetzt kommt Carlo Ginzburg, geschult durch seinen Filmbesuch, also initial, man muss das sehr ernst nehmen. Ja, das sind ja Dinge, die man denkt vielleicht ein ganzes Leben lang, wenn einem das überhaupt zugänglich ist, an sich selbst, über solche Strukturen dann nach. Sagt, vorne stirbt einer, hinten wird Tennis gespielt. Es kann ja auch sein, dass er gar keinen Zusammenhang hat oder viele, also sagen wir die Sensibilität, und er geht einfach hin und sagt, ja Moment mal, also das mag ja schon sein, dass die hier reden, die sind ja auch gut identifiziert, es gibt einen Briefwechsel, man versucht den Montefeltro zu bestechen, zu überzeugen, weil man sagt, du bist der Beste und du musst jetzt das übernehmen, und Montefeltro sagt, nein, ich will das nicht, also das ist mir zu aggressiv und so, ich paraphrasiere, es gibt einen Briefwechsel, er weigert sich. Und nun weiß man von der Geschichte, irgendwann hat er dann doch zugestimmt, und nun ist die Frage, ob nicht dieses Bild etwas zu tun haben könnte mit dem Gesinnungswandel von Montefeltre oder Montefeltro, man findet beide Schreibweisen. Ja. Und dem geht dann Carlo Ginzburg nach, und jetzt kommt der spekulative Teil. Und der spekulative Teil heißt einfach, dass es darum geht, wer denn diese Person hier ist und wie man argumentiert visuell. Und Ginsburg sagt, jetzt wenn man den doch anschaut, der schaut ja irgendwo hin. Der ist ja nicht ins Gespräch vertieft mit denen. Also die sind darauf bezogen und der ist ja nochmal sozusagen dazwischen gestellt. Der blickt irgendwo hin, weiß man nicht, aber der hat weder damit noch damit wirklich etwas zu tun. Und dann sagt Ginsburg, aber wenn man den genau anschaut, dann müsste man doch auch sagen, dass der so aussieht wie, also können wir dann nachher zurück, wie einer, der gar nicht präsent ist wirklich. Und er sagt, das ist kein Lebender, das ist ein Toter. Eine konkrete tote Person. Und er kommt dann auf den eben jüngst gestorbenen Lieblingssohn von Montefeltro, dessen Namen ich jetzt nachschlagen müsste. Sie sehen mir das hoffentlich nach. Und dieser ist gestorben im Alter von 18 Jahren, war aber, das ist damals, waren die Zeiteinheiten also anders. Der hatte eine hervorragende Ausbildung, war sehr begabt, konnte schon, also kannte die ganze Philosophie, konnte Griechisch, Latein und noch einige andere Sprachen, war ein besonderer Schüler dieses Kardinals Bessarion. Und Ginsburg meint nun, den so identifizieren zu können. Wir nehmen das einfach mal hin, ich will mich dazu auch gar nicht weiter äußern und gehen zurück. Das ist eben das, was bei diesem Apparat nicht geht. Sie müssen hier helfen. Also Sie haben das Gesamtbild nochmal vor Augen. Jetzt die Konstruktion von... Dankeschön. Die Konstruktion ist nun eben folgende. Das ist, glaube ich, das nochmal eine andere Abbildung, nicht die von vorhin. Das ist okay. Ja, die kommt dann nochmals das Gesamtbild, aber etwas schlechter als die, ja egal. Also, dass er sagt, das ist eigentlich das, was man in der Semiotik das fatische Moment nennt. Das ist das, womit sich der Betrachter identifiziert. Und nun weiß man ja, das Bild ist von Bacci in Auftrag gegeben worden bei Piero della Francesca und dem Federico de Montefeltro, also dem Vater dieses Jünglings, geschenkt worden. Und wenn man das wirklich so interpretiert, dass man sagt, das ist der Sohn tatsächlich, der als Toter durch die Haut und durch den Blick und so weiter hier ist, dann heißt das Folgendes. Das wäre dann sehr raffiniert, dass in diesem Gespräch stellvertretend, also diese Spur der anwesenden Abwesenheit, der Hoffnung für eine Weiterbeförderung dieser Gespräche fehlt und dass aber in diesen Gesprächen dieser hochbegabte Jüngling anwesend ist und dass dann eben in diesem Gespräch die Repräsentation der Glaubensinhalte und der Urszene, eigentlich der traumatischen Urszene, nämlich der Opferung Christi, des Nichterkennens seiner göttlichen Natur und so weiter, auch jetzt symbolisiert im Zeitkontext der damaligen Propaganda gegen die Türken, dass dieses nun ein Geschehen ist, das dem Federico klar machen soll, dass es nicht nur um eine übergeordnete Mission geht, sondern dass seine Tätigkeit diese Lehrstelle des gestorbenen Lieblingssohnes einnehmen soll, in dessen Namen das Gespräch stattfindet, in dessen Namen diese Szene reartikuliert wird und in dessen Namen dann Federico da Montefeltre eben aufpassen muss, dass er nicht als diese Gestalt muss gelten können, nämlich jemand, der ein Geschehen zuschaut, das er verhindern soll. Oder dadurch, dass es nun schon in gewisser Weise geschehen ist, aber in diesem Geiste einer Verhinderung der Ungläubigkeit eine Mission entfalten muss. Das heißt, das Bildwerk erweist sich als ein Werk, wo noch im alten Sinne der Künstler ein direkt adressiertes Werk erfindet oder erzeugt, jedenfalls produziert, und dass dieser ganz bestimmte Zweck offensichtlich auf Gesprächen beruht, eben neuen Gesprächen zwischen dem theologischen Berater oder dem philosophischen Konzeptualisten, wie immer Sie wollen, und dem Künstler, also deshalb die beiden zusammen, das ist der Auftraggeber, mehrerer Werke von Piero della Francesca. Piero della Francesca hatte selbstverständlich eben nicht nur eine handwerkliche Ausbildung, sondern als ein maßgeblicher Künstler, der er geworden ist, hat er sich mit den allgemeinen Inhalten der damaligen Zeit zu beschäftigen, auch mit den Wissenschaften, auch mit den theologischen Disputen. Bacci hat mit ihm eben in einer Weise auch diskutiert, die auf Gleichwertigkeit beruhte. Das ist ganz typisch. Kein Gebrauchswerk, das nur im Auftrag durch irgendjemand realisiert werden kann, sondern das kann nur durch einen Künstler geschaffen werden, der geistig mitzieht, also der in der Lage ist, an vorderster Front dieser Gespräche Bilderfindungen zu tätigen, die dem auch entgegenkommen. Das finde ich ein bemerkenswertes kunstsoziologisches Dokument, denn dieses Bild zeugt davon, dass der Künstler ein absolut gleichwertiger, initiativer, aktiver Partner ist für die Formulierung des Inhalts, wo man früher einfach sagte Auftrag. Natürlich hat man dann Piero della Francesca offenbar gebeten, ein Bild zu erfinden, das in der Lage wäre, den Montefeltro von seiner hartnäckigen Ablehnung der Teilnahme an diesem Kreuzzug abzubringen. Er hat gesagt, wir müssen das fertigbringen, ohne den geht nichts, was wir wollen. Und dieses ist auch interessant, dass also die Gespräche, die theologischen Argumentationen und so weiter nichts halfen. Jetzt übernehmen wir einfach mal die von Carlo Ginzburg angelegte Deutung und sagen, also offensichtlich, nehmen wir das hin, dieses Bild hat das geschafft, wenn das stimmt, diesen Meinungsumschwung zu erwirken oder zu beflügeln, dann hat das Visuelle einen Stellenwert, eine Kraft, die rein theoretischen oder politischen Argumentationen überlegen ist. Wieso? Weil es eine emotionalisierende Anbindung tätigt, weil es eben einen Unterschied macht, ob man den Lieblingssohn hier inkorporiert sieht im Bild oder eben nur als eine Instanz weiß über dieses Gedächtnis. Das heißt, offenkundig ist es Piero della Francesca gelungen, den Subtext, den wir ja von ihm auch in anderer Weise kennen, ja, Volksfrömmigkeit, schwangere Madonna und so weiter, hier diesen Subtext so anklingen zu lassen, dass dieses Geschenk nun auch als genau der Zeigefinger verstanden worden ist von Federico, also als Zeigefinger war es das falsche Bild, weil es ja nicht ein Befehl war, als Einladung, ihn emotional eigentlich sozusagen vorzubereiten für einen Gesinnungswandel im Namen dieses Sohnes. Also die Anschaulichkeit, die Dichte der Anschaulichkeit, die Komplexität einer Argumentation, die ja visuell nicht argumentiert wird, sondern die das Visuelle verdichtet zu einem Anschauungsbild, zu einer bestimmten Synthese, das ist eine Leistung, die rekonstruiert worden ist durch Carlo Ginzburg und die als Hypothese, wohlgemerkt, aber als eine plausible Hypothese hier durchaus vertretbar ist. Mir persönlich leuchtet das sehr ein, denn das Bild hat ja, wie viele daran merken Sie ja auch, dass es sehr schwierig ist im Museum, einfach Bilder abzuschreiben, denn die Bilder sind sehr selten fürs Museum gemacht worden. Das Museum ist eine Art Zeitmaschine, die das sehr spät sammelt und in einen vollkommen artifiziellen Kontext stellt und sozusagen zum oberflächlichen Erlebnis werden lässt, was dann einen ganz besonderen Ort hat. Das Bild ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt worden, sondern für einen Adressaten. Es hatte eine ganz klare Zielsetzung, eine Gebrauchsfunktion. Es war also ein visuelles Design, wenn Sie so wollen. Also keine freie Kunst. Zwar durch einen freien Künstler erfunden als eine großartige Invention, aber mit einer persuasiven Zielsetzung. Es ging nicht um die Rhetorik des Erlebens und der Freude, sondern um die Rhetorik der Überredung. Es war also ein PR-Produkt, wenn Sie so wollen, an einen konkreten Adressaten. Und das ist doch bemerkenswert für die Aufgabe, die ein Künstler sich stellt. Gleichzeitig ist es durch vielerlei anspruchsvolle Montagetechniken und durch die experimentelle Perspektive nicht einfach eine Gelegenheitsarbeit nebenher, sondern es ist eines der wesentlichen Werke von Piero della Francesca. Und das zeigt die Kunst, sich auf solche Konstellationen einzulassen und aktiv Bilder zu formulieren, die eben nur aus dieser autonomen Instanz des Künstlers, des Imaginationskünstlers überhaupt entworfen werden können. Denn das ist kein ikonografisches Programm mehr, das festgelegt wird, sondern das geht aus gemeinsamen Gesprächen hervor. Es ist ja uninteressant zu sagen, Piero della Francesca, male mir bitte eine Geißelung Christi. sag mal, wozu denn das? Also, und für einen Herzog, also was soll das? Sondern das ist ja nur das Mittel, das ist ja nur das generative Prinzip. Es geht darum, dass sicher darüber diskutiert worden ist, wie kriegen wir den Montefeltro rum? Wir bezahlen dich gut für ein Bild, du musst uns helfen. Ich weiß nicht, was man sonst noch hätte machen müssen, um Piero della Francesca dann zu überzeugen, da mitzutun. Dazu weiß ich zu wenig, wie das bei ihm ausgesehen hat. Aber egal, er findet sich bereit und dann wird sicher gemeinsam diskutiert, wie kriegen wir oder kannst, hast du nicht einen Vorschlag, wie wir das hinkriegen, dass wir dem Montefeltro das klar machen. Und da muss man sozusagen eine ganz große Kiste auftun und auf der Folie dieses christlich-ikonografischen Wissens ja eine neue, eine Aktualisierung des Stoffs vornehmen, ja, ein Redesign dieser Ikonografie so platzieren, dass es einen individuellen Adressaten in einer ganz konkreten historischen Situation persönlich anspricht, wiewohl es eine allgemeine Situation meint. Das heißt, diese ganze Transformation der christlichen Ikonografie ist wirklich eine intellektuelle Herausforderung größten Ausmaßes für einen solchen Künstler. Und dass ein Künstler dazu in der Lage ist, das zu tun, zeigt eben diese neue Instanz. Das zeigt, dass er eben nicht nur Bildwerker ist im Sinne der Ausführung, sondern dass er jetzt eben genau das macht, was dann später an den Künstlern vorrangig geschätzt worden ist. Entwurf, Idee, Skizze, Concetto oder Bozzetto, wie es dann hieß in der Ausführung, die Idee zu formulieren. Und das ausgefertigte Bild ist dann, oder das fertiggestellte Bild ist ja dann nur eine Endrealisierung dieses Entwurfs. Das eigentlich Geniale oder Präzise ist dieser intellektuelle, inhaltliche Entwurf, die Idee überhaupt der Szenografie und nicht der Ausführungsteil des Bildes. Das ist Routine, das hat wenig zu tun, die Perspektivität ergibt sich dann natürlich durch bestimmte Maßverhältnisse, das ist dann auch, man kann das dann nachmessen und die Säule hat natürlich bis auf den Zentimeter genau die Höhe, die sich aus der überlieferten Körpergröße Christi ergibt, etc. etc. Das Bild steckt voll solcher Präzisionen, aber eben das ist ja die Dimension des Konzepts oder des Concetto und nicht die Ausführung als Erscheinungsbild. Jetzt gab es zwei Meldungen, Sie vorher.
Ja, es sind dokumentiert, ob Montefeltro dann in den Kreuzzug eingestiegen ist.
Er ist eingestiegen. Er ist eingestiegen und den Sozialhistoriker Carlo Ginzburg interessiert genau diese Leerstelle, ja, dass man dann nie genau wusste, weshalb. Und man kann auch nicht sagen, es war das Bild, aber man kann doch plausibel machen, dass eben das kriminalistische Verfahren, man kann plausibel machen, wenn man Ginzburg folgt, dass es durchaus mit so etwas zu tun haben könnte. Es gibt keine anderen Dokumente darüber, weshalb er dann sich dem doch angeschlossen hat. Man kann auch davon ausgehen, dass es nicht das Bild als einziges war, aber es hilft beim Reifeprozess, sagen wir jetzt mal immanent formuliert, durchaus. Ginzburg macht das außerordentlich plausibel und er macht dann übrigens auch methodisch in anderen Zusammenhängen plausibel, dass es darum gehen könnte, hat ja einen sehr schönen Aufsatz auch geschrieben, der sehr witzig zu lesen ist, über die Spurensuche als eine detektivische Arbeit in der Kunstgeschichte. Und da ging es um die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da gab es einen berüchtigten Arzt, ich glaube, der hieß Morelli oder Moretti oder irgend sowas, der als Arzt herumreiste in den Museen, war ein Kunstliebhaber, und der hat dann sich auf die Schrulle verlegt, ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist, dass er dann immer Berichte publiziert hat über seine Museumsbesuche, welche Bilder Fälschungen waren. Er sagt, da hängt wieder ein so und so und so und so und das ist aber kein echter, das kann nicht sein und so weiter. Bitte prüft doch das nach. Und dieser Morelli oder Moretti, Morelli ist er, glaube ich. Ich sage jetzt mal nur Morelli, ich riskiere es. Dieser Morelli wurde dann also legendär in den 1870er Jahren und seine Museumsbesuche waren gefürchtet. Es war wie Gomio oder Restaurantsternchen vergeben und so, aber viel schlimmer, weil sich herausstellte, dass dieser Morelli sehr oft recht hatte, nachdem dann also auch neue Untersuchungsmethoden eingeführt wurden und so weiter. Und er hat sich schließlich dann auch dazu bequemen lassen zu sagen, worauf er geschaut hat, also wie ihm denn das möglich war. Und da sagt er ganz einfach, die meisten, die Kunsthistoriker sind dazu nicht in der Lage, weil sie ikonografisch gebildet sind. Das heißt, sie schauen immer auf die Hauptsächlichkeiten. eines Bildes oder auch eines Stils und so weiter. Und das sind genau die Stellen, wo ein Fälscher sich explizit Mühe gibt, möglichst nahe, also möglichst täuschend das Original zu fälschen. Ich dagegen schaue auf die nebensächlichen Einzelheiten, als das sind Finger, Ohrläppchen, solches Zeug, ja, so die Kleinigkeiten. Nur darauf schaue ich, und weil das sind die Dinge, die ein... Also er sagt, ich kann nicht, er hat nie behauptet, dass er jede Fälschung erkennen kann. Er sagt, die perfekten Fälschungen kann ich nicht erkennen. Es gibt ja solche. Amadeo Modigliani zum Beispiel, den ich ja nicht für einen interessanten Künstler halte, aber der gut repräsentiert ist in den Museen. Man weiß, dass von den 420 Bildern höchstens 190 eigenhändig gemalt sind. Das kann man nachweisen, aber sind alle echt, weil man es nicht rausfindet, welche falsch sind. Insofern spielt es ja auch wieder keine Rolle. Aber egal, wollte damit nur sagen, dass auch Morelli war klar, es gibt Fälschungen, die er nicht erkennt. Aber wenn er eines als Fälschung erkennt, dann gelingt es ihm durch diesen Vergleich der Einzelheiten. Er sagt, ich kenne die Finger von Raphael und. Und sobald ich sehe ich sofort dann, das kann keine Fingerkuppe von Raphael oder wem auch immer sein. Also ist das für mich das Erkennungszeichen, ganz simpel. Und dann habe ich nachgeschaut und dann gedacht, ja gut, das ist ein scharfer, geschulter Blick. Carlo Ginzburg hat darüber einen Aufsatz Spurensuche geschrieben und vergleicht das natürlich mit der Erfindung der Semiotik von Charles Sanders Peirce oder Peirce, wo es auch also dann auf bestimmte Zeichenzusammenhänge dieser Einzelheiten ankommt. Natürlich vergleicht er das auch mit Conan Doyles Sherlock Holmes Geschichten, die sind ja auch genau demselben Strickmuster gestrickt, weil Sherlock Holmes ja auch immer Einzelheiten lesen kann, entziffern kann, die anderen entgehen. Und selbstverständlich gehört auch die Psychoanalyse in dasselbe Feld der Entdeckung von kleinen Dysfunktionalitäten, sogenannten Fehlleistungen. Die Fehlleistungen sind ja, abgesehen davon, dass sie in unserem Volkssport ja mittlerweile geworden sind, aber gut, Fehlleistungen sind ja solche Entstellungen eines Verstellten, denen man normalerweise kein Gewicht gibt. Also Versprecher zum Beispiel. Ja? Mittlerweile, weil man ja gelernt hat, dass es psychoanalytisch interpretierbar ist, ist einem das wirklich peinlich. Man sagt, Freudsche Fehlleistung, hahaha, aber eigentlich ist es ja nur peinlich, weil die Fehlleistungen davon ausgehen in der Freudschen Theorie, dass dort sich genau etwas Wesentliches ausdrückt. Zum Beispiel die Abneigung gegenüber einer bestimmten Person, der gegenüber man eben eine solche Fehlleistung produziert. Aber das sind auch alles Einzelheiten, detektivisch und so weiter. Und Carlo Ginzburg hat einen Aufsatz darüber geschrieben, wo er diesem Motiv auch wissenschaftsgeschichtlich nachgeht. Also das nun nebenbei. Hatten Sie sich gemeldet?
Ja, ich denke, dass ich ein Gegenbeispiel, das ist eigentlich aus der romanischen Zeit.
Ein Gegenbeispiel oder ein paralleles?
Nee, ein Gegenbeispiel, was ich arbeite da gerade mit Filmkonzept zu diesem Kunstwerk, was aus der romanischen Zeit ist und meiner Meinung nach, also aus dem 12. Jahrhundert, eben diese Eva, ich hatte das glaube ich schon kurz erwähnt, auch dem Gegenüber, dass ich da arbeite.
Ach, die von Autain. Die liegende.
Genau. Und die, denke ich, eigentlich ein absolutes Beispiel dafür ist, dass dieses Kunstwerk oder auch im Rahmen, wie das entstanden ist, das war ein Portal von der Kirche, das dann abgerissen wurde und so weiter, aber dass da eine Ikonografie völlig neu entwickelt wurde, dass Adam und Eva liegend dargestellt, was irgendwie einzigartig ist, was es nachher nicht mehr gegeben hat und vorher nicht. Und dass da eigentlich, also im sogenannten Mittelalter, ein Künstler am Werk ist, sehr ganz sicher, auch wenn davon natürlich nichts überliefert ist, genauso wenig, aber ja, wie von Piero, dass der sicher mit dem Auftraggeber, also mit der Kirche zusammengearbeitet hat und dieses Konzept gemeinsam entwickelt wurde. Also das auf gar keinen Fall und an diesem Kunstwerk, das eben so beeindruckend ist und so prächtig und eben heute noch zu sehen, dass da so deutlich ist, dass das eben kein Handwerker ist, der das ausgeführt hat. Und das ist auch nicht irgendein guter oder kluger Prälat war, der sich das ausgedacht hat, sondern dass beide Hand in Hand arbeiten mussten, um dieses Werk zu schaffen, was vom geistigen Wert des Zusammenhangs zwischen ausgeführter Kunst und Sinn und Absicht auch, das hat auch eine Absicht, dieses Kunstwerk an der Stelle, genau das erreicht, was angeblich erst in der Renaissance erreicht werden konnte. Und ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Und ich denke, dass da auch wieder diese die ganze These, dass eben, ich fand es sehr interessant, wie Sie erzählt haben, diese Kritik der Zentralperspektive aber dass eben auch diese, also die ganze Bildkunst des Mittelalters, die eben nicht zentral perspektivisch funktioniert, die ganz andere Konzepte hat, dass die eben auch über dieses Konzept, damals waren die alle noch keine Künstler, auch erhaben ist. Und die waren alle in ihren Zünften und die haben irgendwie ihre Sachen gemacht. Sondern dass es da vielleicht auch in Ausnahmefällen, wie meiner Meinung nach auch in der Renaissance, diese ganzen Leute totale Ausnahmefälle sind, sozusagen genauso in Künstler existent waren, die vielleicht anders eingereiht waren in die Gesellschaft, aber die dennoch eigenständige Figuren waren, die die eigenständige Sachen geschaffen haben.
Ja, ich will Ihnen in keiner Weise widersprechen. Also nicht nur, weil Sie es sehr gut formuliert haben, sondern weil Sie auch einen Inhalt erzählen, der natürlich sehr viel differenzierter ist als meine grobe Typologie. Eine grobe Typologie, wie ich sie vorgestellt habe, hat schon die Wahrheit auf ihrer Seite. Nur, wenn man methodisch nach anderen Aspekten fragt, zum Beispiel nach bestimmten Innovationen, ja, Abweichungen von Konventionen und so weiter, dann kommt man natürlich auf die Fragestellung, wo man ganz eindeutig sagen kann, das muss ein, in unserem Sinne sage ich dann, das war ja nur eine soziologische Definierung, ja, Bildhandwerker versus Künstler habe ich nur soziologisch verwendet und nicht normativ in Bezug auf Leistungen. Aber wenn man das Wort so verwendet, dass man einem, der also innovativ ist und originell und formvollendet sehr früh Dinge macht, Künstler sagt, dann kann man das natürlich sagen und sagen, da gibt es Künstler vor der Kunst. Und da gibt es natürlich auch Künstler in Stammeskulturen. Das ist ganz klar, weil die Qualität unterschiedlich ist. Und das ist jetzt, was heißt Qualität? Da müssen wir dann auch wieder länger reden. Aber es gibt dann auch, man kann das anschaulich machen. Wenn Leute, die das Sensorium dafür haben, also diese Art Kennerschaft entwickeln, argumentativ, formorientiert und formal, da kann man über Eigenwilligkeit reden, über Originalität etc. Und da kann man von Künstlern reden, ja, in dieser Weise. Und selbstverständlich kann man sich dann nur wundern, was dann alles noch hervorkommt an solchen Leistungen, bevor es überhaupt eine Plattform gab, die dem zu einer gesellschaftlichen Anerkennung breiten Ausmaßes verhilft. Darum ging es ja. Das heißt, wenn sich ein Modell ändert, dann ist es vor allem die gesellschaftliche Anerkennung, der Diskurs, die Theorie und all dieses und nicht der empirische Vorfall. Gerade dieses Beispiel, entschuldigen Sie nur schnell, auch mit den Signaturen, ja, das Portal von Autun ist ja auch signiert durch Gislebertus, ja, und das steht dort sogar. Also im 12. Jahrhundert wurden bereits, das ist schon sehr bemerkenswert, wurde als ein Tympanon, das Haupteingangsfeld des Hauptportals einer Kirche wurde signiert. Das war offensichtlich ein Künstler, der Künstler sein wollte durch die Signatur. Man findet dann solche Signaturen ganz, ganz oft, sind dem nicht nur einzelne Ausnahmen. Das heißt, man hat dann eine Aufmerksamkeit, dass sich hier etwas entwickelt in Ungleichzeitigkeiten, in Widersprüchen über eine sehr lange Zeit. Und da gehört das natürlich dazu. Man könnte vielleicht auch eine Kunstgeschichte schreiben der formalen Innovationen, wo man sich nur um solche Werke herumgruppiert. Das gibt es dann auch in der Antike, ja, gibt es plötzlich so Durchbrüche durch Neues und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr richtig. In einem so gearteten Sinne von Kunst zu reden, müsste man diese Beispiele erwähnen. Sie wollten nochmal... Ja, ja.
Die ist an einer prominenten Stelle und da steht dann, das habe ich gemacht mit dem Namen.
Ja, ja, richtig.
Und also es ist einfach zu wenig bekannt über die Zeit, aber ich finde es halt interessant, von den Kunstwerken selbst auszugehen und was man von denen ablesen kann. Also was an dieser Eva halt so interessant ist und was an der als, sagen wir mal, jetzt wo wird da die Mutter oder eben Monterchi, die Madonna del Pato hatten, also sagen wir mal Frauenbild zu sehen ist, an der Eva, die noch erhalten ist, wenn der Adam das ist einfach unheimlich interessant und geht weit über das raus, was man in Psychologie so mutmaßt, über die Zeit oder so. Also das finde ich halt so interessant. Und da diese Kunstwerke halt das Einzige sind, was wir da haben, weil es eben Quellen nicht gibt oder irgendwie nur irgendeine schlampige Beschreibung zufällig aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, was da überhaupt alles drauf war, ist es halt interessant, von dem Werk selbst auszugehen und zu sehen, dass diese Leute halt auf einer ganz anderen Ebene argumentiert haben, als viele, die sich heute Künstler nennen.
Richtig. Absolut, Sie haben vollkommen recht. Es ist auch dann interessant, jetzt für Ihre Arbeit zu sehen, was kann man durch eine Beschreibung, ja, also was kann man sozusagen von der Anmutung, hätte man altertümlicherweise gesagt, aber das ist ein sehr schönes Wort, was kann man, es muss ja etwas am Gegenständlichen sein, was zu uns spricht in gewisser Weise. Das sind nicht immer nur Konventionen, ja, die sozusagen von außen kommt. Wie kann man damit umgehen? Bildbetrachtung, also man formuliert die Qualitäten dessen, was sozusagen direkt wirkt, und dann muss man sehen, wo der Punkt kommt einer epistemologischen Überprüfung oder einer Relativierung durch andere Referenzen, eines Umkreisens und so weiter. Nicht um das jetzt wieder zurückzunehmen, sondern nur um zu versuchen, wie man da weiterkommt. Und das ist absolut legitim, denn die Wirkung der Kunstwerke hat ja immer etwas Gegenwärtiges. Also insofern geht es nicht darum, einen Ursprungstext zu rekonstruieren, sondern es geht darum, sich auseinanderzusetzen mit etwas, was ja auch auffällt als etwas Abweichendes. Das ist ja das Kennzeichen dieser großen Kunstwerke in dem jetzt neuen Sinn des Wortes der Kunst, dass es sich nie wirklich erschöpft und dass plötzlich in einer bestimmten Gegenwart etwas gesehen werden kann, das von ungeheurer Brisanz ist. Also deshalb ist Piero della Francesca, das hat ja auch Pier Paolo Pasolini gesehen, wenn er diese Art Realismus, der zu seinem filmischen Programm wirklich passt, macht er eigentlich Gegenwärtigkeit dieser Piero della Francesca Bilder, ohne dass er sie als Staffage benutzt oder einfach nur als Zitat. Darum geht es ja nicht. Sondern aus demselben Geist, das heißt, man merkt dann in der Aktualgenese dieser Form-Inhaltsbeziehungen, entsteht etwas, wo man sagen kann, das ist eine Qualität dieser Gegenständlichkeiten der Formen selbst. Und das ist vollkommen zulässig und vollkommen legitim, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist eine kreative Methode der Aneignung von Kunst, weil sich das ja nicht erschöpft in der Quellenkunde oder in der Ikonografie oder in die Stilkunde, das ist dann nur Einflüsse und so weiter. Man weiß aber generell, dass es im 12. Jahrhundert schon solche Gruppierungen gab, die gerade an den Kathedralen arbeiteten, die also überregionales Anspruchsniveau eigentlich hatten. Es gab schon eine Möglichkeit, es gab eine Wertschätzung, die gestuft war. Es gab verschiedene Kategorien von Wertschätzungen, offenkundig. Da müsste man also in der Soziologie, gibt es da auch noch einige Hinweise darauf, dass das auch dort sich schon etwas bewegt, was jetzt noch nicht den freien Künstler hervorgehen lässt, weil das ja Bauhüttenorganisationen waren im Wesentlichen, mit eigener Rechtsprechung, aber doch schon in einem autonomen Raum. Aber es gab offensichtlich dann eben überregionales Anspruchsniveau. Das ist ein Ausdruck von Martin Warnke, der über die Soziologie und auch der Schriftquellen für die Bauten im Mittelalter gearbeitet hat. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, überlegen Sie sich das. Das nächste Mal gibt es hier Josef Beuys, um so einen kleinen Vorschau zu machen, ja. Vorab-Trailer für das nächste Mal. Und diejenigen vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Sie noch nicht eingeschrieben haben, wir legen nochmal die Einschreibelisten. Dann sehe ich Sie das nächste Mal wieder und freue mich. Danke für die Aufmerksamkeit. Eine schöne Woche.